Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung heute zur Menschenrechtslage in der Türkei begrüßen. In der letzten Sitzungswoche haben wir noch einiges an wichtigen Themen auf der Agenda, sowohl hier im Ausschuss als eben auch im Deutschen Bundestag im Plenum. Lassen Sie mich trotzdem zu Beginn, einige von Ihnen kennen das bereits, ein paar organisatorische Hinweise geben. Diese Anhörung findet wie alle anderen in der letzten Zeit auch vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen unter einzuhaltenden Abstandsregeln in einer Mischform statt. Das heißt, Sie werden sowohl einige Kolleginnen und Kollegen auf der Ampel hier vorne sehen, die Sachverständigen, und da freuen wir uns ganz besonders heute drüber, die dürfen wir aber alle im Saal begrüßen. Und ich glaube, das ist eine schöne Situation auch noch mal zum Abschluss. Es wird noch ein bisschen geknistert und geknastert, dass Sie sich nicht wundern. Einer unserer Sachverständigen, Jan Dündar, wird heute auf Englisch zu uns sprechen. Und ich dehne ein bisschen, bis er seine Kopfhörer aufgesetzt hat, damit die Kolleginnen und Kollegen in den Dolmetscherkabinen, vielen Dank auch, dass Sie heute bei uns sind, gleich verdolmetschen können. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit wahrnehmen wollen, Deutsch, Englisch, Englisch-Deutsche Verdolmetschung zu erhalten, dann setzen Sie gerne Ihre Kopfhörer auf. Herr Dündar wird nachher auf Englisch zu uns sprechen. Zu den Regeln der Durchführung der Videokonferenz für diejenigen, die sich zugeschaltet haben. Sie kennen das Prozedere sicherlich. Das Mikrofon gerne so lange ausschalten, bis Sie aufgerufen werden und das Wort ergreifen können. Ansonsten, wenn es technische Probleme geben sollte, geben Sie uns manchmal einen Moment. Die Technik ist schon sehr routiniert, aber einige Dinge müssen kurz eruiert werden, bevor man tatsächlich den Ursprung eines Problems feststellen kann. Ich möchte jetzt ganz herzlich unsere Hauptprotagonistinnen und Protagonisten hier begrüßen. Und das sind unsere geladenen Sachverständigen, die heute eben hier alle im Saal anwesend sein werden. Das ist unter anderem Selmin Çalışkan, die Direktorin für institutionelle Beziehungen der Open Society Foundations mit Büro in Berlin. Hallo, guten Tag. Dann Amke Dietert, Türkei-Expertin bei Amnesty International. Dann Jan Dündar, Journalist. Wir gehen der Reihe nach weiter. Die nächste Sachverständige bei uns ist Leyla Mirso, Autorin aus Berlin. Dann Professor Dr. Dr. Thomas Schirmacher, der Direktor des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit, ist zu uns gekommen. Dr. Günther Seufert, der Leiter des Zentrums für angewandte Türkei-Studien, CATS, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und zu uns gekommen ist ebenfalls Düsen Tekkal, Journalistin, Gründerin und Geschäftsführerin von Hava Help. Ich begrüße außerdem alle Ausschussmitglieder im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, sowie in der Konferenz zu uns geschaltet Frau Dr. Bärbel Kofler, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Frau Dr. Kofler wird nicht ganz bis zum Ende der Anhörung bei uns sein können, wird aber den größten Teil digital verfolgen. Es gibt ja zumindest diese Möglichkeiten heutzutage. Von daher, Frau Dr. Kofler, auch wieder ein herzliches Willkommen an Sie. Außerdem begrüßen wir noch, ich weiß nicht, ob Sie noch zu uns kommen werden. Bis dazu, glaube ich, wollten Sie sich nämlich auch bei uns im Saal zeigen. Die Abgeordnete Sevim Dadelin für Die Linke, sie ist Obfrau im Auswärtigen Ausschuss und Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, sowie die Abgeordnete Cornelia Möhring, ebenfalls von den Linken, die frauenpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion ist. Das heißt, vielleicht stoßen die beiden Kolleginnen später noch zu uns. An dieser Stelle begrüße ich auch ganz herzlich die Öffentlichkeit. Wir tagen heute öffentlich in dieser Sitzung. Die Anhörung ist öffentlich und sie wird auch live im Parlamentsfernsehen übertragen. Und im Anschluss ist sie für Sie wie immer in der Mediathek auf der Website des Deutschen Bundestages abrufbar. Wie üblich bei Anhörungen möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse, sofern das noch der Fall sein sollte, hier heute Rede- und Fragerecht, wie wir als Mitglieder im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, erhalten und Sie darüber informieren, dass von der Sitzung ein Wortprotokoll angefertigt wird, das später auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Gegenteilige Meinungen dazu vernehme ich nicht, dann verfahren wir so. Ein Hinweis noch auf die Vorbereitung der Sitzung. Es gibt schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen, die den Ausschussmitgliedern und den eingeladenen Ausschüssen bereits auch vorher zugegangen sind. Und sofern die Sachverständigen zugestimmt haben, werden diese Stellungnahmen nach der Anhörung auch auf der Ausschussseite im Internet veröffentlicht. Zum Ablauf der Anhörung. Da wir viele Anhörungen in der letzten Zeit hatten, mag Ihnen das jetzt schon sehr, sehr geläufig sein. Ich wiederhole das trotzdem noch mal kurz. Die Anhörung wird nach einem Verfahren ablaufen, auf das wir uns unter den Obleuten im Oktober 2018 geeinigt haben. Dabei werden wir zunächst die Eingangsstatements der Sachverständigen hören in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, ich würde wieder hier der Reihe nach umgehen, sie einzeln aufrufen. Und diese Eingangsstatements können rund 5 Minuten betragen. Hinter uns läuft eine Uhr, dass Sie sich so ein bisschen orientieren können, wo Sie in Ihrer Zeit ungefähr liegen. Seien Sie trotzdem versichert, wir wollen ja heute von Ihnen hören. Das heißt, ich werde da sehr nachlässig sein, wenn Sie dann doch mal die Zeit überschreiten sollten. Ich würde aber die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete durchaus bitten, bei den Fragen im Anschluss an den 2 Minuten festzuhalten. Da komme ich nämlich gleich zum nächsten Thema. Wenn wir bei den Eingangsstatements der Sachverständigen, wenn wir damit durch sind, dann starten wir in die Fragerunde. Mit der größten Fraktion wird begonnen. Und es können bis zu 2 Sachverständige befragt werden in 2 Minuten. Und da bin ich ein bisschen strikter. Und dann die befragten Sachverständigen haben dann für ihre Beantwortung der Fragen bis zu 4 Minuten. Das werde ich entsprechend natürlich auch immer noch einmal ansagen, damit Sie sich ein bisschen daran orientieren können. Und deswegen bin ich jetzt schon fast am Ende der Bekanntgaben, die wir hier haben, bevor wir richtig starten können. Haben Sie Fragen an dieser Stelle? Wenn das nicht der Fall ist, dann starten wir langsam nur für die Beteiligten und Interessierten auf der Tribüne. Sie können sehr gerne zu Beginn Fotos, Auftaktbilder machen. Am Ende nachher oder im Lauf der Sitzung wäre es wunderbar, wenn das Ganze langsam eingestellt werden würde. Dann haben wir ja ein bisschen mehr Ruhe. Und Videoaufnahmen sollten nicht gemacht werden, weil dafür haben wir ja extra den Stream und die Möglichkeit, dass die Anhörung danach nochmal angeschaut wird. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann starten wir in die Statements der Sachverständigen. Und ich würde Frau Charles-Kahn um Ihr Statement bitten. Sie haben bis zu 5 Minuten.
Okay, ich versuch's. Vielen Dank, sehr verehrte Mitglieder des Menschenrechtsausschusses, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Und ich möchte auch gerne Frau Kofler begrüßen. Hallo, Frau Kofler. Anfang der 2000er Jahre gab es sehr viele positive Entwicklungen in Bezug auf Frauenrechte in der Türkei. Und es sah aus, als würde es Richtung eine geschlechtergerechte Türkei gehen. Es gab 2002 EU-Beitrittsverhandlungen. Und es wurden im Zuge dessen Strafrecht, Scheidungsrecht und Arbeitsrecht und auch Kinderrechte verbessert. Die Regierungspolitik der letzten Jahrzehnte war allerdings eher davon geprägt, dass die Mutterrolle mehr in den Vordergrund gestellt wurde, statt die Gleichberechtigung beider Geschlechter zu betonen. Die Regierung hat in dem Zuge dann auch eher Anreize gegeben für mehr Teilzeitarbeit, für Eheschließungen, aber auch auf die Geburtenrate gesetzt. Das heißt, im Moment sind 33% der Frauen erwerbstätig in der Türkei und demgegenüber stehen 75% der Männer. Und seitdem, also in den letzten Jahren, haben sich die Frauenmorde verdoppelt in der Türkei. Der Kindesmissbrauch hat sich vervierfacht und über 1/4 der Mädchen und Frauen erfahren sexualisierte und körperliche Gewalt. Und die Dunkelziffer wird wahrscheinlich sehr viel höher liegen, weil die Türkei sehr patriarchal geprägt ist und das Thema sehr schambehaftet ist. Und zum anderen auch Gesellschaft und Staat sich nicht aktiv einbringen. Der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention wird dann wahrscheinlich am 1. Juli stattfinden. Der Austritt könnte eine Symbolwirkung auch auf die EU und auf die Mitglieder des Europarats haben. Das heißt, wir sprechen jetzt schon davon, dass die Slowakei, Ungarn und Bulgarien, die die Konvention unterzeichnet haben, aber aus ähnlichen Begründungen eigentlich wie Erdogan und die AKP, nämlich Zerstörung der Familie und der Versuch, Homosexualität zu normalisieren, nicht ratifizieren werden. Polen, wie Sie wissen, hat bereits schon angekündigt, auszutreten aus der Konvention. Und ich finde es ein bisschen ironisch, dass Erdogan das damit begründet, dass er sich nach EU-Mitgliedern richtet. Also die Role Models sind die EU. Interessant ist genau diese Argumentation und eigentlich bedeutet sie einen weiteren Schritt Richtung autoritäres Regime in der Türkei. Und es wird auch niemanden überraschen, dass eine weitere Verschlechterung der Lage von Frauenrechten und insgesamt der sozialen und wirtschaftlichen Situation von Frauen und Mädchen zu erwarten ist. Auch die Lage wird sich gleichzeitig verschlechtern für Frauenrechtsorganisationen, die sich für Betroffene einsetzen. Das heißt, ihnen würde durch den Austritt aus der Istanbul-Konvention ein völkerrechtlich verbrieftes Instrument im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen entzogen. Die große Mehrheit der Frauen in der Türkei, und das schließt auch Frauen aus dem konservativen und religiösen Lager mit ein, sind gegen den Austritt aus dieser Konvention. Die Zahlen der Femizide und die Statistiken zu häuslicher und sexualisierter Gewalt sprechen ihre eigene Sprache. Und der Aufschrei gegen diese frauenfeindliche Gewalt in der Türkei, die grassiert, kommt sogar inzwischen aus den eigenen Reihen. Erdogan hat mit diesem Entschluss, aus der Konvention auszutreten, viel Gegenwind bekommen. Und zwar nicht nur von den Frauenrechtsorganisationen, auch von der CHP und auch von der prokurdischen HDP und anderen Parteien. Im Moment sieht es so aus, dass es mehrere Klagen gibt, die beim Oberverwaltungsgericht in der Türkei geprüft werden, ob Erdogan überhaupt per Präsidialdekret aus einer internationalen Konvention überhaupt austreten kann. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Und zudem, jetzt wo wir hier sitzen, gibt es weiterhin landesweite Proteste. Also die Proteste nehmen weiter zu gegen den Austritt. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es jetzt? In erster Linie ist es für mich wichtig, dass Frauenorganisationen, die jetzt lautstark auf den Straßen ihre Rechte fordern und auch fordern, dass dieser Austritt zurückgenommen wird, dass diese unterstützt werden, weil die Frauenbewegung ist in der Türkei zentral, nicht nur für Frauenrechte, sondern auch im Kampf dagegen, dass Erdogan und die AKP das Land immer weiter Richtung eines autoritären Regimes treiben. Das heißt, die Frauen sind da zentrale, einfach sehr zentral in diesem Widerstand dagegen. Daher ist es jetzt wichtig zu schauen, wie kann man neben der ideellen Solidarität, die aus der EU und dem Europarat ja gekommen sind, wie kann man Dialogformate einrichten und wie kann man Fördergelder für die Zivilgesellschaft zur Verfügung stellen, zum Beispiel über die EU-Delegation in Ankara, die bereits Finanzierungskanäle hat mit der Zivilgesellschaft. Aber wie kann man das so gestalten, dass die Kommission direkt mit der Zivilgesellschaft arbeitet und nicht die zuvor etablierten Regierungskanäle dafür nutzt? Und der Ansatz hat sich bereits in den letzten Jahren bewährt. Also davon könnte es gerne mehr geben. Frau Jensen, darf ich noch einen Punkt machen zur EU? Vielen Dank. Die EU-Türkei-Agenda ist auch ganz, ganz kritisch. Es wäre wichtig, hier zu schauen, ob man in diese EU-Türkei-Agenda, die sich eigentlich nur auf wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit konzentriert und natürlich auf den Migrationsvertrag zwischen der EU und der Türkei, ob man dort nicht rechtsstaatliche Bedingungen und die Grundrechte mit hineinverhandeln kann. Das wäre aus meiner Sicht ganz zentral. Wir wissen, dass die EU und auch aus dem Europarat sehr viel Kritik gegen den Austritt aus der Istanbul-Konvention gekommen ist. Aber den Worten müssen jetzt auch Taten folgen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann hat als nächste Sachverständige Frau Dieter das Wort. Bis 5 Minuten.
Na? Ist das so korrekt mit dem Mikro? Ja, oder? Ja, dann vielen Dank für die Einladung und guten Tag, Frau Vorsitzende und sehr geehrte Abgeordnete. Auch wir arbeiten ja viel mit Frau Kofler zusammen, daher von mir aus auch. Guten Tag an Sie. Wir haben ja schon eine recht umfangreiche schriftliche Stellungnahme eingereicht, von der ich natürlich jetzt auch nur noch auf einzelne Aspekte eingehen kann in den vorgesehenen 5 Minuten. Ich wollte jedoch am Anfang gleich auf einen Punkt hinweisen. In der schriftlichen Stellungnahme ist im Zuge von Umformatierungen und so weiter leider auf Seite 4 in der Antwort auf Frage 1 ein Absatz irgendwie verschwunden, rausgefallen, wodurch der Folgeabsatz dann nicht mehr verständlich ist. Und zwar geht es da um ein ermordisches Ehepaar, die der chaldäisch-christlichen Minderheit angehörten, das Ehepaar Diril. Die beiden waren seit dem 11. Januar 2020 verschwunden aus ihrem Dorf. Die Umstände sind nicht bekannt, im Dorf in der Südosten der Türkei in der Provinz Şırnak. Und am 20. März wurde die Leiche der Frau, die 65-jährige Şimuni Direl, ganz in der Nähe des Dorfes gefunden, und zwar an einer Stelle, wo schon vorher mehrfach gesucht worden ist. Also auch die Autopsie hat gezeigt, dass sie nicht an der Stelle getötet wurde. Und von dem 72-jährigen Mann, Hurmus Direl, fehlt nach wie vor jede Spur. Das wollte ich jetzt einfügen, weil in dem schriftlichen Stellungnahme ansonsten da eine Lücke besteht. Nochmal zu der Geschichte. Es ist nach wie vor ungeklärt, wer für das Verschwinden und die Ermordung der Frau, man muss befürchten, auch des Mannes, verantwortlich ist. Aber in dem Dorf waren Christen, die in den 1990er Jahren geflohen waren, hatten begonnen zurückzukehren. Und diese Rückkehrer wurden massiv bedroht und unter Druck gesetzt. Und viele, die zum Beispiel auch aus Deutschland zurückgekehrt waren, haben daraufhin das aufgegeben, sich wieder dort anzusiedeln. Auf einen weiteren Aspekt wollte ich noch eingehen. Und zwar im Gegensatz zu den tatsächlich schwersten Menschenrechtsverletzungen in diversen Bereichen fällt es auf, dass die Regierung sehr bemüht ist, einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Und zwar zuletzt in ihrem Aktionsplan Menschenrechte, auf den wir in der Stellungnahme ja auch ausführlich eingegangen sind. Und wo zum Beispiel zum Thema Folter Staatspräsident Erdogan in seiner Ankündigungsrede erklärt hatte, die Türkei praktiziere eine Nulltoleranzpolitik gegenüber der Folter und dadurch gehört das Problem der Folter der Vergangenheit an. In der Realität hat die Folter in den letzten Jahren jedoch sowohl quantitativ als auch in der Brutalität deutlich zugenommen. Die Menschenrechtsstiftung der Türkei dokumentiert in ihren Tagesberichten Menschenrechtsverletzungen. Und wir erhalten da nahezu täglich Berichte über Folterungen, sowohl in Polizeistationen als auch in den Gefängnissen, als auch außerhalb von Haftorten und direkt bei Festnahmen. Und in den letzten Jahren lagen die Zahlen bei rund 1.000 Folterfällen pro Jahr, wobei man natürlich sagen muss, dass die Dunkelziffer erheblich höher liegt, da viele Betroffene aus Angst vor weiteren Repressionen über Folterungen nicht berichten. Und eine Strafverfolgung der Täter findet so gut wie nicht statt. Es wird nicht untersucht. Also von einer Nulltoleranzpolitik kann in keiner Weise die Rede sein. Und aus diesem Erklärung zu dem Menschenrechtsaktionsplan möchte ich jetzt nur noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, zu dem Bereich der Reformpläne für die Justiz. Da wird erklärt, die Unschuldsvermutung und das Recht vor Verurteilung als schuldig gebrandmarkt zu werden, soll verstärkt werden. Auch da ist genau das Gegenteil die Praxis. Also es werden ständig von Leuten, wo da Terrorvorwürfe erhoben werden, wird insbesondere vom Justizminister und vom Staatspräsidenten selbst, wird über die Medien, werden sie vorverurteilt. Sie haben das sicherlich alle auch noch in Erinnerung im Fall von Deniz Yücel, den Sie ja sicherlich auch intensiv verfolgt haben, wo auch er von Erdogan persönlich als Agent und Terrorist bezeichnet wurde vor einer Verurteilung. Und ein weiterer Punkt ist, die Verteidigungsrechte sollen gestärkt werden. Und zwar sollen, heißt es, die Parteien sollen über die Anklageschriften sowie später über der Akte zugefügten Informationen informiert werden. Also eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit. Und aber ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang wird da nicht angesprochen. Und zwar ist es so, dass in der Türkei in Verfahren mit Terrorismusvorwürfen, die ja eben sehr breit gefasst sind, es nahezu Routine ist, dass die Ermittlungen geheim geführt werden.
Kommen Sie langsam zum Schluss?
Oh, ich bin schon vorbei, ja. Und zwar, die Leute werden beschuldigt, werden teilweise inhaftiert, sind Untersuchungshaft, aber die Vorwürfe werden überhaupt nicht deutlich gemacht. Sie bekommen keine Einsicht, die Anwälte bekommen keine Einsicht in die Ermittlungsakten bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens. Und so war zum Beispiel Osman Kavala, war 400 Tage in Haft, ehe überhaupt eine Anklageschrift vorgelegt wurde und damit seine Anwälte Zugang zu den Ermittlungsakten und den konkreten Vorwürfen hatten. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Der nächste Sachverständige, der zu uns sprechen wird, ist Jeanne Dündar. Für diejenigen von Ihnen, die englische Übersetzung wünschen, liegt vor Ihnen ein Kopfhörer, den Sie benutzen können. Herr Dündar, Sie haben das Wort bis 5 Minuten. Ich weise Sie darauf hin, wenn die Zeit langsam zum Ende kommt.
Thank you, Mr. Chairperson.
Vielen Dear Dank, members of the committee, verehrte Abgeordnete, Ausschussmitglieder, liebe Experten, Vertreter der Öffentlichkeit, herzlichen Dank für die Einladung zu der Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte. Frau Vorsitzende, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Aufruf an die Regierung, mir die Möglichkeit zu geben, mich zu schützen vor Erdogans Anschuldigungen, 27 Jahre inhaftiert zu werden. Sie haben sich lautstark ausgedrückt und mit dieser Vorgehensweise haben wir nur der Wahrheit gedient. Ich bin des Terrorismus beschuldigt worden und spreche jetzt im Menschenrechtsausschuss. Das ist ein bisschen ironisch, aber das entspricht genau den Tatsachen und der Wirklichkeit in der Türkei. Wir verlieren ein Land aus den Augen der Welt betrachtet. Ein Land, das ein Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union gewesen ist, mit der schwachen Demokratie. Das einzige säkulare demokratische Land in der Republik jetzt in der Hand einer islamistischen Macht. Ich gebe Ihnen jetzt nur ein paar Beispiele aus der letzten Woche. Erst gestern hat Ben die LGBTQ angesprochen und ein Park wurde polizeilich überwachtet, wo die Pride-Woche gab, die gefeiert wurde. Nach Mitternacht Musik zu spielen sei verboten, hieß es letzte Woche. Der Verfassungsgericht hat gesagt, dass die demokratische Partei und ihr Büro HDP geschlossen werden sollte. Das ist die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament, die HDP. Und das ihr Büro wurde von jemandem attackiert, der in Syrien ausgebildet wurde und in dem Büro eine junge Frau umbrachte. Der MFP-Führer und der politische Partner Bacilik hat das Opfer angeschuldigt und nicht die Regierung und rechtfertigte hier diesen Übergriff. CHP-Führer warnten ihre Leute vor neuen provokativen Angriffen. Stellen Sie sich mal dieses Land vor, in dem die wichtigsten Führer der Opposition angegriffen wurden von einem ärgerlichen Mob und fast getötet wurde 2019. Demirtas und Yüksekta, ebenfalls Oppositionsführer, wurden seit 2016 inhaftiert. Die dritte Oppositionspartei, ihr Anführer Akçakanal, wurde in der Schwarzmeerregion nach Angriffen durch die Regierung ebenfalls inhaftiert. Und Erdogan sagte, nun, daraus hat sie eine Lehre ziehen müssen und mehr Maßnahmen werden folgen. Er sagte, das sind noch die besseren Tage, die er erlebt. Und ich habe die große Sorge, dass er recht hat. Noch Schlimmeres wird folgen. Die Türkei befindet sich im Ausnahmezustand seit 2016. Der Staatsstreich wurde als ein Geschenk Gottes angesehen und Erdogan bekam das Recht, eine neue Verfassung zu verabschieden. Er kann die Regierung, das Parlament, die Justiz jetzt kontrollieren. Auch die Medien werden von ihm kontrolliert, die Akademiker, die Städte und so weiter. Er hat seine eigene Miliz zu den großen Polizeien und dem Militär hinzugefügt, aber die islamistischen nationalen Koalitionen verlieren tagtäglich an Macht. Fast alle Meinungsumfragen zeigen ja, dass er kein Vertrauen mehr genießt in der Regierung. Erdogan glaubt aber, er kann sich schützen durch einen Konflikt zu Hause und auch im Ausland. und er fördert Brüche herbei. Mehr als 60% der Bevölkerung denken darüber nach, wie dieses unterdrückerische Regime nun zum Ende gebracht werden kann, wo demokratische Herausforderungen immer noch bestehen und angegangen werden müssen. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen muss ich ja nicht mehr die Journalisten im Gefängnis erwähnen, die Zerstörung der demokratischen Institutionen, die Missachtung der Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes, die den Rückzug der Türkei von der Istanbul-Konvention und Repression im tagtäglichen Leben. Wenn Sie Details später haben wollen, ja. Es gibt natürlich auch neue Anschuldigungen für die exzessive Beschuldigung der Korruption in der Regierung und die Einmischung in den syrischen Krieg.
Ich möchte mich
auf folgendes Thema konzentrieren.
Mit
großer Enttäuschung beobachtet, dass
Europa
Erdogan nicht unterstützt. Er hat die Flüchtlinge als Ausspielkarte benutzt, um Europa hinters Licht zu führen. Und es scheint auch gut zu funktionieren. Europa und vor allem Deutschland scheinen bereit zu sein, mit Erdogan einen Kompromiss zu schließen, solange die Flüchtlinge in der Türkei bleiben. Die Zerstörung von dem modernen Staat der Türkei hin zu einer säkularen Demokratie, hin zu einem islamischen Regime wurde sehr genau beobachtet. Der Außenminister hat vor einigen Tagen eingefordert, dass mit Ankara das Flüchtlingsabkommen aktualisiert wird. Und er sagte, uns muss doch klar sein, dass die Türkei eine Migrationspolitik führt, die nicht die Entlastung von uns nimmt. Und die Kanzlerin hat ihm beigepflichtet. Mein erster Eindruck war, dass das ein AKP-Statement gewesen ist. Herr Minister, kennt er denn den Preis dieser Belastung für die Türkei? Wie zerstörerisch ist es denn gewesen für die türkische Wirtschaft? Wie zerstörerisch ist es gewesen für die türkische Gesellschaft? Und wie viel hat Erdogan an Macht gewonnen, indem er die Flüchtlinge für sich einsetzte? Wie viele Menschen wurden tief entscheidet, enttäuscht dadurch, dass nicht die demokratischen Kräfte gestört wurden, sondern Erdogan? Dennis Yücel hat 25 deutsche Großunternehmen gefragt, die sehr stark in der Türkei investiert haben, wie sie die Aushöhlung der Demokratie in dem Land bewirken. Die größten Unternehmen haben sich geweigert, dieses Thema zu kommentieren. Noch eine Minute, bitte. Sie haben schon eine Minute überzogen. Okay, wenn Sie jetzt zum Ende kommen könnten, wäre das super. Die Türkei wird angesehen als unerlässlicher militärischer Partner und wichtiger Wirtschaftsmarkt, ein wichtiger Erwerber von Waffen, ein wichtiges Ziel für Tourismus, aber nicht ein Land, in dem die Menschen einen säkularen, demokratischen, friedlichen Staat verdienen. Vielen herzlichen Dank.
Die nächste Sachverständige, die zu uns sprechen wird, ist Laila Mirso.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, liebe Zuschauer. In der Türkei hat der Demokratisierungsprozess quasi den Rückwärtsgang eingelegt in den letzten Jahren. Der ehemalige EU-Beitrittskandidat und Musterschüler ist leider zum Krawallmacher geworden. Und seit der Regierungsverantwortung von dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird das Parlament Schritt für Schritt entmachtet, die Gewaltenteilung aufgeweicht, die Pressefreiheit eingeschränkt und eben viele Grundrechte untergraben. Die Weltgemeinschaft darf aber nicht wegschauen, denn Erdogan ist ein Islamist. Er lässt kaum eine Gelegenheit aus, den Rabia-Gruß in die Kameras zu halten. Dieser Gruß ist das Symbol der islamischen Muslimbrüder. Erdogan hat auch nie ein Geheimnis um seine politisch-religiöse Agenda gemacht, als er zum Beispiel 1998 das Zitat aus dem Gedicht von Ziya Gökalp zitierte: Die Demokratie ist nur der Zug, auf dem wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind, offenbarte er eben schon damals seine politischen Ambitionen. Erdogan ist ein Islamist und ein Nationalist. Und er strebt eine religiöse Verfassung an und macht auch keinen Hehl mehr aus seinen Großmachtfantasien. Sein Einmarsch in Nordsyrien, im Nordirak, in Libyen, seine militärischen Provokationen gegenüber Griechenland sind eben nur ein Vorspiel. Erdogan träumt den osmanischen Traum und möchte am liebsten am Vertrag von Lausanne rütteln, eben dem Vertrag, der 1923 die Grenzen zwischen Griechenland und der Türkei festschrieb. In seiner Rede im Oktober 2016 meinte Erdogan, Wir haben unsere derzeitigen Grenzen nicht freiwillig akzeptiert. Unsere Gründungsväter wurden außerhalb dieser Grenzen geboren. Erdogan will eben die Türkei zur alten Größe und Macht zurückführen und er will die Türkei re-islamisieren. Zu den Umbauplänen gehört auch die Installierung einer sogenannten zivilen Verfassung zum Jahr 2023, das Jahr, in dem die Türkei 100 Jahre Republikgründung feiert. Doch die Republik wird eine andere sein, als sie der Gründervater Mustafa Kemal Atatürk hinterlassen hat. Das Prinzip des Laizismus, welches das Land eben in die Moderne führen sollte, wird von der AKP systematisch unterminiert. Der Säkularismus soll sogar aus der Verfassung gestrichen werden. In der Türkei galt gemäß dem laizistischen Staatsmodell ein striktes Kopftuchverbot in Schulen, Universitäten und staatlichen Institutionen. Jetzt dürfen Mädchen ab der Sekundarstufe auf staatlichen Schulen das Kopftuch tragen. Auch in den Universitäten hat das Kopftuch Einzug erhalten. Das Kopftuch ist aber kein harmloses Stück Stoff. Das Kopftuch ist die Visitenkarte der Scharia. Und so ist eben das ultimative Symbol für die Unterdrückung der Frauen und Mädchen in die sensiblen Bereiche von Bildung und Erziehung eingezogen. Die schrittweise Islamisierung der Türkei bedroht insbesondere die Kinderrechte. 2018 hat die türkische Religionsbehörde Diyanet ein Gutachten veröffentlicht, das besagt, Mädchen seien bereits ab einem Alter von 9 Jahren und Jungen ab einem Alter von 12 Jahren heiratsfähig. Zwar wurde der Vorschlag aufgrund von Protesten zurückgenommen, es ist aber klar abzusehen, wo die Reise hingeht. Die Scharia soll stärker in die Rechtsprechung eingeflochten werden. So wurde im April 2020 ein Gesetzesentwurf angenommen, das Kindesmissbrauch quasi legalisiert. Wer ein minderjähriges Mädchen über 15 Jahren vergewaltigt, geht straffrei aus, wenn er später sein Opfer heiratet. Zwar soll die Ehe einvernehmlich vonstatten gehen, wer aber die Lebensrealität in den islamischen religiösen Familien kennt, weiß, dass die Mädchen keine Wahl haben. Die Erosion der Menschenrechte geht weiter. Erdogan hat angekündigt, zum 1. Juli aus der Istanbuler Konvention auszutreten. 2011 hatte die Türkei das völkerrechtlich bindende Frauenschutzabkommen unterzeichnet, doch unter dem Druck religiös-konservativer Kräfte steigt Erdogan nun aus. Man sehe den häuslichen Frieden durch aufsässige Frauen gefährdet. Übergriffe gegen Frauen seien Privatsache. Meine Damen und Herren, der Austritt aus der Istanbuler Konvention ist eine klare Botschaft an die islamistischen Hardliner. Es besagt, wenn deine Frau nicht gehorcht, dann darfst du sie bestrafen. Beziehungstaten sind freilich nicht kulturell bedingt. Auch deutsche Männer schlagen ihre Frauen. Es kommt zu Morden innerhalb der Beziehung. Der Unterschied aber zwischen einer Beziehungstat und einem Ehrenmord ist die Akzeptanz innerhalb der islamischen Gesellschaft und vor allem auch ihre religiöse Legitimation. Angesichts der aktuellen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei empfehle ich der Bundesregierung, Sanktionen gegen Ankara zu prüfen. Moralische Vorverurteilungen sind leider reine Floskeln. Damit ist den Menschen nicht geholfen. Danke.
Herzlichen Dank. Als nächster Sachverständiger spricht Professor Dr. Dr. Schirmacher.
Ja, ich bin für meinen Kollegen eingesprungen. Sein Gutachten ist ähnlich wie das von Amnesty International zwar nicht vollständig und vollkommen, aber doch sehr ausführlich. Und das will ich nicht alles wiederholen. Er ist sehr stark auf das Recht von Minderheiten und Religionsfreiheit angegangen. Ein kurzes Wort zu mir selbst. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit der Türkei gemacht, als wir 1985 in unserem Verlag eine kurdische Grammatik veröffentlicht haben und wir viel mit Kurden aller Sprachen hier in Deutschland zu tun hatten. Und da ist damals ein Schreiben bei unserem Bundespräsidenten in etwas Verkennung unserer rechtlichen Realität eingegangen. Er möchte doch bitte unseren Verlag schließen. Und wir fanden uns in türkischen Zeitungen als CIA-Agenten wieder. Und ich könnte eine Menge jetzt erzählen. Das ist mein einer Erfahrungsbereich, sehr konkret dann im kirchlichen Bereich und in der internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Ich möchte drei Punkte ganz kurz anreißen, die insbesondere ethnische und religiöse Minderheiten betreffen. Zum einen weiß ich aus vielen Gesprächen die Tragik, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative gibt. Das heißt, das, was vorher da war, was man jetzt säkular nennt, war ja auch keine freie Gesellschaft. Und es ist angesprochen worden, man durfte kein Kopftuch antragen. Ich will das Thema jetzt gar nicht groß thematisieren, aber es ist halt die Frage, ob man eine zwangsweise Unterdrückung von religiösen Äußerungen durch den Staat nicht irgendwann dann tatsächlich oft wieder zum Gegenteil führt. Und ob man das nicht nüchtern sehen muss, da manchmal wird die Vorzeit etwas glorifiziert. Ich weiß von den Kirchen in der Türkei, dass für sie die Tragik ist, dass wenn sie einen Teil der Opposition wählen und damit vielleicht sich zurückholen, was vor Erdogan war, auch nicht besser dran sind oder manchmal auch schlechter. Das gilt nicht ganz für die ethnische Frage, weil es da natürlich als Alternative die HDP aus dem kurdischen Bereich gibt, die aber dann natürlich mit ihrer ganz eigenen Problematik verhaftet ist, weil das natürlich, trotzdem ist es also gar keine Frage, dass viele Christen deswegen die HDP wählen, weil sie da wenigstens eine Alternative sehen, dass ethnische Minderheiten, sprachliche Minderheiten, religiöse Minderheiten eine Schnitte bekommen. Als die MHP in eine Koalition mit der AKP ging, wurde das auch ganz offensichtlich, in wie vielen Punkten man sich eben gemeinsam ist. Und ich denke, das ist eine echte Tragödie, dass man noch nicht mal eine halbwegs stabile Opposition hat, die alle diese Dinge wirklich von Grund auf ändern will. Ja? Selbst wenn die dann vielleicht keine Mehrheit bekommt. Und ich denke, da ist auch eine wesentliche Aufgabe der demokratischen Parteien bei uns hier in Deutschland, darauf einzuwirken, dass entweder die existierenden Parteien eine andere Marschrichtung wählen oder aber der Mut gemacht wird zu neuen Parteien, die dann auch diese Alternativen wollen. Langes, großes Thema. Zweitens, für mich eine ganz große Tragik. Die Türkei infiziert mit ihrem Kurs ein Land nach dem anderen. An Zypern haben wir uns schon gewöhnt, aber die ganze Dramatik da, die ethnische Spannung, aber auch religiöse Spannung herbeiführt, würde schlicht und einfach so nicht existieren, wenn die Türkei das nicht geschaffen und über Jahrzehnte warm gehalten hätte. Man hat sich da fast schon dran gewöhnt. Und die Türkei transportiert das in ein Land nach dem anderen. Nordirak, Syrien, Nordsyrien, Libyen, neuerdings Armenien, Aserbaidschan. Wieder ein Konflikt. Und die Tragik ist, es kommen ethnische Spannungen hinten nach. Es kommen religiöse Spannungen hinten nach. Selbst da, wo die Bevölkerung gar nicht besonders religiös aktiv ist. Aber da hat Erdogan eben auch in der Türkei schon große Übung drin, Leute, denen Religion in ihrem Alltag nicht viel bedeutet, politisch zu motivieren. Und das möchte ich dazu sagen, es hat verheerende Folge für die Lage der Frauen in all diesen Ländern. In all diesen Ländern ist immer, wenn die Türkei sich einmischt, wird auch die Lage der Frauen viel schlimmer. Da, wo er Krieg führt, ganz unmittelbar, weil eben Vergewaltigungen und Misshandlungen von Frauen zum Kriegsalltag gehören. Und das ja nicht nur dazu führt, dass unmittelbar Verbrechen begangen werden, sondern die Gesamtstimmung so ist, dass daneben scheinbar harmlosere Formen von Gewalt, etwa in der Familie, ja fast zu verschwinden scheinen. Also das sollten wir unbedingt bedenken, dass also ein Konfliktherd nach dem anderen aufgetan wird und die ganze Region damit infiziert wird, dass aus ethnischen Spannungen, aus religiösen Spannungen und aus der Lage der Frauen Kapital geschlagen wird. Und das betrifft natürlich die Jesiden, die Aleviten, die Sie kennen, alle die Gruppen sind in den Gutachten alle aufgeführt, die religiös besonders betroffen sind, die christlichen Kirchen, die Alteingesessenen wie die ganz Neuen, die dazugekommen sind. Es betrifft aber genauso eben die ethnische Seite, die Sprachfrage. Ich habe gesagt, ich bin da mal gestartet mit der Thematik Kurdisch. Das ist natürlich so dramatisch wie eh und je. Und deswegen ist es, was wir tun, unbedingt wichtig, weil es längst nicht mehr nur die Türkei betrifft, sondern ein Infektionsherd für ein Land nach dem anderen ist. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Als nächster Sachverständiger hören wir von Herrn Dr. Seufert.
Ja, guten Tag und danke für die Einladung. Ich habe mich in meiner kurzen Stellungnahme auf zwei Fragen konzentriert, nämlich auf die Fragen Nummer 7 und Nummer 8. Die Frage Nummer 7 ist unterteilt in zwei Subfragen und da geht es einmal darum, heißt es, welche Auswirkungen hatte der fehlgeschlagene Putschversuch vom Juli 2016 und die Einführung des Präsidialsystems 2017 und wie beurteilen Sie die Rolle der Justiz und die richterliche Unabhängigkeit von der Exekutiven? Um es gleich zusammenfassend zu sagen, die Säuberungen in der Bürokratie und in der Justiz direkt nach dem fehlgeschlagenen Putsch waren richterlicher Kontrolle entzogen und haben die Besetzung der Gerichte im Sinne der Regierung verändert. Der Staatspräsident hat entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts und des Rats der Richter und Staatsanwälte. Er kann über diesen Rat jederzeit Einflussnahme auf die Besetzung der Gerichte erster und zweiter Instanz ausüben. Und die Regierung hat die Möglichkeit, direkt auf die Zusammensetzung von Kammern und dadurch auf die aktuelle Urteilsfindung einzuwirken. All dies macht es unmöglich, davon zu sprechen, dass die Unabhängigkeit der Justiz von der Regierung gewährleistet sei in der Türkei. Ganz kurz einige Einzelheiten dazu. Der Putschversuch hat dazu geführt, oder die Säuberungen nach dem Putschversuch haben dazu geführt, dass 4.000 Richter entlassen worden sind, 7.000 Neueinstellungen hat es gegeben. Meistens, wie von früheren Richtern gesagt wird, Parteigänger der AKP und des inoffiziellen Partners der Regierungspartei, der rechtsextremen MHP. Gleich nach dem Putsch auch wurde, eine Woche nach dem Putsch, wurde mit einer Änderung des Gesetzes Nummer 6723 die Richter der beiden höchsten Gerichte nach dem Verfassungsgericht, des Staatsrats und des Kassationsgerichtshofs allesamt entlassen und innerhalb von 4 Stunden neue Richter berufen. Das zeigt, dass Listen vorbereitet waren und die Besetzung dieser hohen Gerichte ganz im Sinne der Regierung erfolgte. Mit der Einführung des Präsidialsystems hat Erdogan, der Staatspräsident, durch die Tatsache, dass er gleichzeitig auch Vorsitzender der stärksten Partei im Parlament ist, die Möglichkeit, sowohl die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts zu bestimmen, als auch die Zusammensetzung des Rats der Richter und Staatsanwälte, der die Karrieren der Richterschaft in den niedrigen Gerichten bestimmt. Weil er als Staatspräsident eine ganze Reihe von Richtern ernennen kann und weil das Parlament notfalls im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit den Rest der Richter ernennen kann, hat die Regierung praktisch Zugriff auf die Zusammensetzung der Gerichte. Die Frage Nummer 8 enthält ebenfalls zwei Unterfragen. Und da heißt es, wie beeinflusst die Instrumentalisierung der Justiz den politischen Prozess und den Spielraum der Opposition? Wie beurteilen Sie den Umgang der Türkei mit den Entscheidungen des Europäischen Gerichts für Menschenrechte und die Entwicklung der Terrorgesetzgebung? Vielleicht ganz kurz dazu, die Zeit läuft, auch erstmal die Zusammenfassung. Die Maßnahmen der Regierung und der Übergang zum Präsidialsystem, das hat nicht nur die Macht der Exekutive in einer Person vereint, sondern die Gewaltenteilung aufgehoben. Sie bilden den Übergang zum Präsidialsystem bildet den institutionellen und politischen Hintergrund für den dramatischen Rückbau des Rechtsstaats in der Türkei mit verheerenden Auswirkungen auf die Achtung der politischen Rechte und der Menschenrechte. Die Instrumentalisierung der Justiz durch die Regierung bedroht nicht nur die Rechte des Einzelnen, sie verengt dramatisch den Raum für legales politisches Handeln, beschneidet die Rechte jeglicher politischer und gesellschaftlicher Opposition und schließt Kanäle für effektive politische Partizipation. Wie die Instrumentalisierung der Justiz im politischen Prozess erfolgt, zeigt sich exemplarisch an der jüngsten Anklage des des Staatsanwalts, des Generalstaatsanwalts zum Verbot der pro-kurdischen Partei HDP. Und wir sehen da einige Punkte, die wir in ganz vielen Anwendungen oder in ganz vielen Prozessen sehen, wo die Justiz instrumentalisiert wird. Wir sehen zum einen, dass die Justiz praktisch auf einen Befehl oder auf eine Anweisung der Regierung tätig wird. So ist das gewesen bei dem Verbotsantrag, wo erst der Vorsitzende der rechtsextremen Partei gesagt hat, er fordert das Verbot und dann 3 Monate später auch die Klage eingereicht worden ist. Wir sehen, dass die Sachlage die geringste Rolle in dem Fortgang dieser Prozesse spielt. Wir sehen ein unheimlich niedriges Niveau in den Anklageschriften, wo waghalsige Rechtskonstruktionen uns begegnen. Wir sehen gleichzeitig eine Schelte der Gerichte durch die Regierung, durch den Staatspräsidenten, wenn diese nicht im Sinne der Regierung entscheiden. Und das ist, das öffnet den Boden dafür oder das Tor dafür, dass die Gerichte selbst Urteile des Verfassungsgerichts, niedrige Gerichte, die Urteile des Verfassungsgerichts nicht mehr anerkennen. Und wenn das der Fall ist, der letzte Satz, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Regierung, dass die Gerichte auch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr anerkennt. Und ich denke, dass wir da weitere Fälle in der Zukunft sehen werden.
Herzlichen Dank. Last but not least, in der Sachverständigenrunde ist jetzt Düsen-Tekkal.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es sind gemischte Gefühle, mit denen ich hier sitze. Und das hat natürlich mit dem Thema zu tun, über die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zu sprechen als Jesidin, als Kurdin, als Frau und inzwischen auch als Europäerin ist nie einfach, weil du nie nur für dich, sondern auch immer für deine Angehörigen sprichst. Und ich finde, das zeigt auch noch mal ganz deutlich, warum dieser Ausschuss zu diesem Thema von so großer Bedeutung ist. Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete, in der Stadt Diyarbakır im Südosten der Türkei liegen meine Vorfahren begraben. Die Türkei ist für mich Großmutterboden, Großvaterboden, Urgroßmutterboden und Urgroßvaterboden. Ich frage Sie, wie kann ich eine Feindin eines Landes sein, das die sterblichen Überreste meiner Angehörigen birgt? Denn so werde ich von einigen Medien in der Türkei tituliert, Türkei-Feindin. Um zu verstehen, woher der Wind weht, 95% der Medien in der Türkei berichten im Sinne der amtierenden AKP-MHP-Regierung. Es gibt dort de facto keinen unabhängigen, unparteiischen Journalismus mehr. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wer kritisiert, auch schonungslos kritisiert, den Gegenstand seiner Kritik nicht liebt. Bin ich eine Kritikerin der politischen Lage der Türkei? Ja. Bin ich eine erbitterte Feindin des Landes? Entschieden nein. Ich kann es nicht sein. Dafür liebe ich das Herkunftsland meiner Eltern viel zu sehr. Und das hat auch was mit der Geschichte meiner Vorfahren zu tun. Ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel nennen aus dem Dorf, aus dem meine Eltern und Vorfahren kommen. Das ist Çınar in der Nähe von Diyarbakır an der türkisch-syrischen Grenze. Und dort haben seit Jahrhunderten Jesiden und Muslime miteinander, nebeneinander, gemeinsam gelebt. Mal besser, mal schlechter. Als Angehörige der Religionsgemeinschaft der Jesiden warst du das letzte Glied in der Kette. Du wurdest als Heretikerin, als Nichtschriftbesitzerin, drohte dir der Tod. Das heißt, wenn man rausgegangen ist, auch als Frau, drohte man auch entführt und vergewaltigt zu werden. Hätten wir nicht die Muslime gehabt, die die schützende Hand über die Jesiden halten, dann hätte es uns nicht mehr gegeben. Und als Kriegsberichterstatterin habe ich gelernt, dass die Problematik nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass sie immer mit Grautönen versehen ist. Und deswegen müssen wir diese Geschichten auch häufiger erzählen. Die Geschichten der Großgrundbesitzerfamilie muslimischer Herkunft, sunnitisch-muslimisch, die seit Jahrhunderten die schützende Hand über meine Vorfahren gelegt hat. Und deswegen dürfen wir nicht zulassen, dass Erdogan genau diese Menschen gegeneinander aufhetzt und spaltet. In den letzten Jahren mussten wir zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in der Türkei beobachten. Die Zahl der Asylanträge von türkischen Staatsbürgern sind seither auf 35.000 angestiegen. Can Dündar ist einer von ihnen. Tausende Oppositionelle leben inzwischen im Exil in Deutschland. Ihnen allen muss unsere Solidarität gelten. Auch jenen in der Türkei Inhaftierten. Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Figen Yüksekdağ und so vielen anderen. Über Gültan Kışanak würde ich Ihnen gerne mehr erzählen. Ich traf Sie persönlich 2014, als die IS-Mörderbanden im Irak eingefallen sind, in Syrien und teilweise auch in der Türkei. Damals war sie stellvertretende Bürgermeisterin von Diyarbakir. Ich war beeindruckt von ihrem Engagement im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Wie eine Löwin hat sie sich mit denjenigen angelegt, die den Menschen, die vom IS in Kobane belagert wurden und denen, die aus der Stadt geflohen sind, Hilfe verweigerten. Seit 2016 sitzt diese mutige Frauenrechtlerin und Politikerin im Gefängnis. Sie wurde 2019 wegen, ja, Sie dürfen dreimal raten, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 14 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Meine Damen und Herren, es sitzen die Falschen im Gefängnis. Die Demokratie in der Türkei existiert nur noch auf dem Papier. De facto ist die Gewaltenteilung aufgehoben. Die Gerichte sind nicht unabhängig. Das zeigen uns die jüngsten aktuellen Ereignisse. Das Verfassungsgericht hat diese Woche Verbotsklage der Regierung gegen die Partei HDP angenommen. Wer die HDP kriminalisiert, bedroht den inneren Frieden im Land. Im Verbotsantrag werden die Opfer des Selbstmordanschlags von Suruç im Jahr 2016 als Terroristen bezeichnet. Damals hatte sich ein Attentäter in einer Gruppe Jugendlicher, die Spielzeug nach Kobane gebracht haben, in die Luft gesprengt. 34 Menschen starben, 76 wurden schwer verletzt. Derzeit leben insbesondere HDP-Politikerinnen gefährlich in der Türkei. Für dieselbe menschenrechtsgeleitete Arbeit, die wir hier machen, werden sie dort getötet. Jüngstes Beispiel, Herr Dündar hat es erwähnt, die 37-jährige Deniz Poydas. Vorige Woche von einem grauen Wölfe-Anhänger in Izmit ermordet. Nachdem ich auf Social Media über diesen kaltblütigen Anschlag berichte, bekomme ich Morddrohungen von deutschen grauen Wölfen. Typischer Tenor für eine rechtsextreme Gesinnung. Wie schade, dass ihr nur zusehen könnt. Ihr werdet alle noch drankommen. Macht dir keine Sorgen, vielleicht bist du die Nächste. Diese antisemitisch-völkisch-nationalistische Bewegung treibt ihr Unwesen auch in Deutschland. Wir reden über 18.500 Anhänger. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Dem parteiübergreifenden Beschluss des Bundestages muss nun die Umsetzung des Verbots folgen, zum Schutze aller Kritiker. Ich übergehe jetzt ein paar Themen, weil ich mit der Zeit nicht mehr hinterherkomme. Ich kann es nicht anders sagen. Es brennt in der Türkei und auch hier in Deutschland müssen wir wachsam sein. Deutschland darf nicht länger zu diesen Menschenrechtsverletzungen und die Einschränkung von Grundfreiheiten schweigen. Die Bundesregierung muss sich an die Seite der demokratisch gesinnten Zivilbevölkerung der Türkei stellen. Das gelingt Ihnen in Belarus doch auch. Warum nicht auch für die Türkei? Warum nicht auch für Syrien? Unmissverständlich in Richtung Ankara klarmachen, Menschen- und Freiheitsrechte aller Menschen in der Türkei müssen anerkannt und geschützt werden. An die Freundin in der Türkei, Türkiye'deki dostlarımız yalnız değilsiniz. Unetenine emoj bir anakın. Liebe Freunde, ihr seid nicht alleine. Wir sehen euch. Haltet durch.
Herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Expertinnenrunde und starten jetzt, wie angekündigt, in die Fraktionsrunde. Und ich schaue einmal zur Union, wer die erste Frage stellen wird. Frank Heinrich, bis 2 Minuten und bis zu 2 Sachverständige.
Ganz herzlichen Dank. Also ich bin einfach beeindruckt, aber das ist öfter in solchen Anhörungen so. Wir haben uns das auch selbst gewählt. Insofern auch danke an die Linke, dass das nochmal so hochgeholt wurde. Ich möchte Ihnen, Frau Dietert, einige kurze Fragen stellen. Die haben ja einige Feststellungen auch im Bericht von Amnesty geschrieben. Sie haben auch vorhin gesagt, dieser Widerspruch, einerseits die Nulltoleranz und in der Realität sieht es ganz anders aus. Genauso, ich frage mich an der Stelle, glauben Sie eher, dass die da einfach jetzt geradeaus durchmarschieren, die Regierung, weil es ihnen egal ist, was die Bevölkerung denkt? Oder nehmen die das wirklich als Augensalbe, um der Öffentlichkeit zu sagen, wir machen doch eigentlich alles und Verabschiedung des Aktionsplans auf der einen Seite und auf der anderen Seite Austritt? Eine Einschätzung, wie die Regierung das macht. Das Zweite ist, wie können wir denn die Zivilgesellschaft stärken? Herr Dünber hat ja auch darauf hingewiesen. Wie können Sie sich vorstellen, wir haben das gerade von Frau Decker gehört, ne, Solidaritätsbekundung ist eins, aber wir als Regierung sollten ja vielleicht einen Tick mehr machen. Ich würde noch gerne wissen, bei Journalisten, auch das ist schon genannt worden, ist da tatsächlich, ist das auf reinen Druck und damit Kauf der Regierung des Journalismus oder ist das vorauslaufender Gehorsam? Und von Ihnen würde ich noch gerne wissen, die Rolle der PKK bzw. die deutsche Reaktion. Was empfehlen Sie uns da, in welche Richtung zu tendieren? Und Professor Dr. Schirmacher, der Laizismus ist ja lange auf der Strecke geblieben, der immer so plakativ auch genannt wurde. Also wo ist das Wo ist das unter die Räder gekommen? Und wie können wir auch, Frau Czarniecka hat es am Anfang gesagt, wie wir Frauen unterstützen können, aber wie können wir Religion oder die, die unter die Räder kommen, tatsächlich unterstützen? Sie sagten vorhin, es wäre gut, wenn wir von hier aus Mut machen, andere Parteien zu unterstützen. Aber wie sollte die Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der Türkei von uns aus gestärkt werden? Und jetzt habe ich schon überzogen.
Ja, fast eine Punktlandung. Vielen Dank, Herr Heinrich. Frau Dietert, Sie haben das Wort und für die Beantwortung bis 4 Minuten Zeit.
Ja, danke schön. Das waren jetzt erstmal viele Fragen auf einmal. Ich fange mal jetzt mit der Frage zu dem Journalismus an. Also Sie wissen, also es hat in der Türkei nach dem Putschversuch 2016 teilweise über 100 Journalisten in Haft gegeben. Jetzt liegen die Zahlen, was veröffentlicht wurde, von Institutionen bei 67, die in Haft sind, aber natürlich erheblich mehr, die angeklagt sind. Aber zu dem Problem insgesamt von der Einschränkung des Journalismus, das hat ja verschiedene Faktoren. Der eine Punkt ist natürlich eben die Kriminalisierung von Kritik. Also es reicht, was ein Journalist zum Beispiel über Vorfälle von Menschenrechtsverletzungen berichtet, um festgehalten zu werden, angeklagt zu werden, dann eigentlich auch immer. Es ist ein Muster, dass eigentlich die Anklagen in der Türkei heute fast immer sind, entweder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung oder Propaganda. Und Journalisten, wie gesagt, vom Fall in Wann, wo 4 Journalistinnen und Journalisten ein halbes Jahr in Untersuchungshaft waren und weiterhin angeklagt sind wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und was sie gemacht haben, war, über einen Fall von schwerer Folter zu berichten. Das wird natürlich nicht so in der Anklage geschrieben, sondern aber das wird eben dann konstruiert, um Leute mundtot zu machen. Das schreckt natürlich ab. Gerade aus den kurdischen Gebieten gibt es immer weniger Berichte auch, weil eben wer berichtet, wird gefährdet. Auf der anderen Seite ist es so, dass von der Regierung im großen Stil auch ganze Medienunternehmen es organisiert wurde, dass sie gekauft wurden von Regierungsanhängern. Medienunternehmen, die nicht direkt auf Regierungslinie waren, wurden teilweise mit konstruierten Vorwürfen von Steuervergehen mundtot gemacht oder damit gezwungen aufzugeben. Im ganzen Bereich Fernsehen, das natürlich auch von der Türkei viel mehr gesehen wird als die Printmedien, ist also alles in staatlicher Hand. Also es ist eine Mischung aus, ja, einmal, dass einerseits die Strukturen beeinflusst sind, so dass überhaupt also nur noch die staatsnahen Medien da sind und Einschüchterung. Zum Thema PKK und deutsche Politik mache ich mal als nächstes. Es ist ein schwieriger Komplex. Ich denke mal, einen Punkt muss man da sehen, bei aller Kritik an der PKK und auch Ablehnung von Methoden der Gewalt. Es ist ja so, dass Jahrzehnte vorher in der Türkei sämtliche Bemühungen von Kurden um friedliche Wahrnehmung von Rechten, Einsatz für demokratische Rechte, für kulturelle Rechte, systematisch verfolgt wurden. Also Verfolgung, Prozesse in den 60er und 70er Jahren, sodass, wie gesagt, ich will das nicht rechtfertigen, aber politisch gesehen ist es keine Überraschung, dass dann bewaffnete Organisationen und Gewalt kommt. Und auf der anderen Seite, abgesehen von der Gewalt, muss man natürlich auch sehen, dass die PKK als solches eine total autoritäre Organisation ist, die auch versucht, eine Hegemonie zu erreichen und selbst auch andere Meinungen nicht respektiert. Aber auf der anderen Seite ist es so, die PKK, das sind eben nicht nur Kämpfer in den Bergen, sondern werden natürlich auch unterstützt von einer breiten Bewegung, was nicht heißt, dass die Leute alle für Gewalt sind, aber dass sie sozusagen darin ihre politische Vertretung sehen. Und von daher ist es auch so, dass wir haben immer das Problem hier, zum Beispiel auch in Asylverfahren, dass da Vorwürfe von Terrorismus, die in der Türkei erhoben werden, von dem Bundesamt insbesondere teilweise auch von den Gerichten kritiklos übernommen werden.
Kommen Sie zum Schluss?
Dass da überhaupt nicht differenziert wird. Oh, ich glaube, zum ersten Teil der Frage bin ich mal gar nicht mehr gekommen. Also das ist eine sehr komplexe Sache und da muss man in dem Sinne auch differenziert sehen, dass bei diesen Vorwürfen es keineswegs immer um Gewaltvorwürfe geht, sondern also in einem breiten Spektrum, das eben eine politische Bewegung betrifft.
Dankeschön, Professor Dr. Schirmacher. Sie haben das Wort. 4 Minuten.
Ja, also wenn wir uns der Frage zuwenden, wie kann denn eine echte Veränderung aussehen, dann sind wir uns ja klar, dass sagen wir mal, Sanktionen und all diese Sachen, ich will gar nichts dagegen sagen, eigentlich nur Schlimmeres verhindern können. Ja, also andernfalls müsste man irgendeine Methode, irgendeine Sanktion kennen, die Erdogan zum freiwilligen Rücktritt bringt. Und die gibt's natürlich nicht. Und ich denke, das muss man ganz nüchtern sehen, wenn man die Zeit mit Erdogan, mit der Zeit vor Erdogan vergleicht, dass das kein Anmarschweg einer Demokratie ist, die dann im Nachhinein von der Demokratie wieder weggeführt worden ist. Ja, sondern vorher hat es zwar völlig andere Vorzeichen gegeben und vorher hat eben Erdogan im Gefängnis gesessen, was er bei uns ja auch nicht getan hätte für das, was damals war. Ja, und ich denke, das muss man im Gesamtpaket mit drin haben, dass es die Frage geht, wie man eine Zivilgesellschaft aufbaut und wie man die Wähler erreicht. Ja, und noch ist das Maß an Wahlbetrug in der Türkei ja vergleichsweise gering. Ja, also wenn jetzt plötzlich die Chance bestünde, dass Erdogan die Wahl gewinnt, bin ich mir sicher, hat er noch etliches in seinem Portfolio, um dann zu tricksen. Ja, aber im Moment ist es ja nicht so, dass es also eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die das alles nicht möchte und das nur bei der Wahl nicht ausdrücken kann. Ja, und da denke ich, muss man ansetzen. Und da gehört eben zweierlei zu, die Frage, wie man an Menschen rankommt. Das ist eine ähnliche Frage, nur etwas plumper damals gewesen, als die Amerikaner den Irak erobert haben und da eine Demokratie installieren wollten und die praktisch zwangsverordnet haben. Das hat noch nie irgendwo funktioniert. Ja. Und das Zweite ist, es gibt eben keine Demokratie ohne Parteien. Also muss man, wenn man Wähler gewinnen will, auch Parteien dafür haben, die das dann zum Programm machen. Und ich habe jetzt viel über die HDP gesprochen, habe auch mit vielen Funktionären gesprochen, die sich selbst die noch verhältnismäßig schwer tun, sagen wir mal bei so einem Thema völliger Religionsfreiheit. Ja? Obwohl natürlich das unter den Kurden ja eigentlich gegeben ist. Die Kurden sind so multireligiös. Von ganz kleinen Religionen, die es nur unter den Kurden gibt, bis hin zu den beiden größten Weltreligionen, ist ja ein Riesenpaket da. Ja. Und erst recht gilt das natürlich für die säkulare Oppositionspartei CHP, die noch nie ihren Frieden mit der Geschichte gemacht hat. Ja. Das heißt, die viele Unterdrückungen nur andersrum machen würde. Und ich denke, da ist in vergleichbaren Situationen Ländern, was nötig ist, dass Parteien aus anderen Ländern, die für solche Dinge stehen, versuchen, Menschen in der Zivilgesellschaft zu helfen, solche Parteien aufzubauen, die natürlich erstmal klein sind und klein anfangen müssen. Nebenbei ist ja ein Sinn der Parteistiftungen, die wir in Deutschland, eine Besonderheit in Deutschland, ist ja genau das, dass es die Möglichkeit gibt, institutionell auf solche Entwicklungen in anderen Ländern einzuwirken. Und das geht eben nur über Parteistimmen, weil nur Parteien können Parteien helfen, sich zu installieren. Ja, also das Auswärtige Amt kann ja nicht irgendwo Parteien installieren, aber eine demokratische Partei in unserem Land kann selbstverständlich etwas Ähnliches im anderen Land machen. Ja. Und da denke ich, das ist natürlich nichts, wo morgen sich irgendetwas ändert. Aber wenn man da nicht heute massiv dran geht, dann hat man auch nichts an der Hand, sagen wir mal, wenn Erdogan zurücktritt oder zu alt ist oder stirbt. Ja, dann hat man nichts, wo man anknüpfen kann. Ja.
Herzlichen Dank. Jürgen Braun hat jetzt für die AfD das Wort. 2 Minuten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von Seiten der AfD-Fraktion an alle Experten. Sie haben hier zu einem sehr, sehr wichtigen Thema sehr differenzierte und sehr deutliche gleichzeitig Bemerkungen gemacht, Informationen, die für unsere Arbeit von sehr großer Bedeutung sind. Das muss man wirklich insgesamt sagen. Ich widerspreche gerade Professor Schirmacher sehr ungern, weil er eigentlich sehr vieles so ausdrückt, wie ich mir das auch vorstellen kann. Aber beim Thema Kopftuchverbot ehemals in der Türkei, ich halte das nicht für ein religiöses Freiheitssymbol, sondern ich halte das im Gegenteil für ein Symbol der Unterdrückung von Meinungen und ein Machtsymbol zur Unterdrückung der Frau. Das würde mich auch interessieren, wie Frau Mirso, wie Sie das sehen, als in Damaskus geborene syrische Kurdin. Wie sehen Sie das Kopftuch? Als was nehmen Sie das wahr? Als was haben Sie das in Ihrer Umgebung kennengelernt, erlebt? Zweite Frage. Sie haben erwähnt, das Dianet-Gutachten mit der Heiratsfähigkeit bei Mädchen ab 9 Jahren. Nun muss man wissen, dass die Dianet-Religionsbehörde ja in Deutschland den Ableger der DİTİB hat. DİTİB beherrscht die wesentlichen türkischen Moscheen in Deutschland, vom türkischen Staat gesteuert über die DİTİB und die türkische Staatsbehörde Dianet. Wie schätzen Sie die Haltung der DİTİB ein gegenüber Kinderehen in Deutschland?
Herzlichen Dank, Frau Mirso. Sie haben das Wort.
Dankeschön. Das Kopftuch habe ich als Kind, als ich von 1978 bis 1989 in Syrien auf den Golanhöhen direkt an der israelischen Grenze eben aufgewachsen bin, so erlebt, dass es bei vielen, gerade Beduinen, die etwas freizügiger mit dem Islam umgehen, als Tracht getragen worden ist, wie es eben auch schon vor der islamischen Zeit gängig war. Aber im Laufe der Jahre hat sich das alles in Richtung Zwang entwickelt. So sehr, dass ich als Tochter eines atheistischen Moslems und einer deutschen Christin sogar selbst Kopftuch getragen habe, tageweise oder wochenweise, eben um meinen Mitschülern zu gefallen. Und das hat auch so ausgesehen, dass ich zum Ramadan mir den Wecker gestellt habe, um noch bei Dunkelheit zu frühstücken, um zu fasten, weil in der Schule kontrolliert worden ist, wie meine Zunge aussieht, ob sie weiß ist, ob ich denn schon was gegessen habe. Das heißt, es hat so eine Dynamik eingesetzt, wo eben selbst Kinder, die den religiösen Pflichten eigentlich noch nicht unterlegen sind, gezwungen sind, sich dem zu unterwerfen. Es wurde schon erwähnt, das Kopftuch ist kein harmloses Stück Stoff, wie man es aus der Tracht kennt, wo sich die Frauen damit schmücken oder individuell ausdrücken, je nach Kultur, je nach Region, sondern der Koran erwähnt es eben in einer Sure, Sure 33, Vers 59, wo es eben sagt, O Prophet, sprich zu deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Weibern, also den Frauen der Gläubigen, dass sie sich in ihren Überwurf verhüllen sollen, so werden sie eher erkannt und werden nicht verletzt. So werden sie erkannt und werden nicht verletzt. Was heißt, dass mit einem Kopftuch, wenn man quasi optisch als muslimische Glaubensschwester erkennbar ist, vor muslimischen Männern sicher ist, vor Übergriffen, vor Vergewaltigungen oder vor Beleidigungen, auf jeden Fall vor Gewalt. Und das sagt dann doch einiges aus. Das Kopftuch sendet nämlich auch eine Botschaft an andere Frauen. Also das ist immer ein Problem, wenn es die Frau freiwillig trägt, dann habe ich ein Problem damit, weil sie mir sagt, ich bin rein und du bist unrein. Ja? Wenn sie gezwungen wird, habe ich erst recht ein Problem damit, weil die Frau in ihre Selbstbestimmung eingeschüchtert wird. Und Es weitet sich eben aus, der gesellschaftliche Druck steigt. Von Freiwilligkeit ist in manchen Regionen oder Familien überhaupt nicht die Rede. Und es sollte überhaupt nicht verharmlost werden, weil es eben schon die Mädchen ihre Körper sexualisiert, ihre Weiblichkeit dämonisiert. Man muss das verstecken. Und ich frage mich, was ist das für eine Gesellschaft? Was sind das für Männer? Was haben die für ein Frauenbild, die Weiblichkeit nicht aushalten? Ne? Und deswegen ist die Freiheit der Frau, die Selbstbestimmung der Frau wirklich das höchste Gut. Und wo es geht, sollte das Kopftuch gerade aus den sensiblen Bereichen wie Schule, Bildung, auch in der Justiz rausgelassen werden. Das zweite Thema ist eben, Dianet haben Sie angesprochen, die DTIP und ihr Verhältnis zur Heirat, glaube ich, ab 9 Jahren. Laut Scharia, also dem islamischen Recht, ist es so, dass Mädchen tatsächlich ab einem Alter von 9 Jahren heiraten dürfen, Jungen ab 12 Jahren, quasi mit Einsetzen der Geschlechtsreife. So war eben der ursprüngliche Gedanke. Es geht eben zurück auf das Leben Mohammeds und seiner Ehe mit der Kindsbraut Aisha. Nach traditionellen Überlieferungen hat er sie im Alter von 6 Jahren geheiratet, wobei die Ehe erst in Anführungszeichen mit 9 Jahren vollzogen worden ist. Und da das Leben, die Taten, die Aussprüche Mohammeds als unfehlbar gelten, als vorbildlich im Islam, ist es leider ein total falsches Signal, was an die islamische Glaubensgemeinschaft gesendet wird, dass man ein Mädchen mit 9 Jahren heiraten darf. Es gab den Fall einer österreichischen Islamkritikerin, die verurteilt worden ist, ja, weil sie Mohammed pädophil genannt ist, hat. Das ging raus bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und ich stehe hier und sage mit voller Absicht, ein erwachsener Mann, der Sex mit einer 9-Jährigen hat, der ist pädophil, das ist Kindesmissbrauch. Und da gibt es nichts schön zu reden. Und es ist egal, ob Mohammed oder Jesus oder Gott persönlich, da dürfen wir nicht schweigen.
Dankeschön. Dann hat Aydan Özus für die SPD-Fraktion das Wort.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja immer dieses Schicksal, nach der AfD dran zu sein und dann zu überlegen, was sagt man jetzt? Also vielleicht ein Satz nur. Ich würde es dann doch ablehnen, jeder Frau mit Kopftuch grundsätzlich immer so etwas Böses zu unterstellen. Ansonsten möchte ich meine Zeit natürlich sofort nutzen, noch 2 Fragen zu stellen. Einmal an Günther Seufert und einmal auch an Jan Dündart. Und zwar einmal die Justiz betreffend. Es gab ja tatsächlich diese Justizsäuberung. Wir konnten das ja eben auch lesen und auch noch mal hören. Es wurden Richter und Staatsanwälte entlassen und sehr viel mehr wieder eingestellt. Und zwar, also, naja, man kann wahrscheinlich schon sagen, eben Erdogan treue Menschen. Und trotzdem kommt es ja ab und zu noch zu Urteilen, wo wir dann alle ein Stück weit auch erstaunt sind und sagen, da hat ja doch jemand geguckt wirklich, ne, wie kann ich das Recht hier so auslegen, wie eben Recht auch gesprochen werden müsste, wie es die Grundlagen hergeben. Ich frage mich, wie sehr, also wie viele solche Stimmen gibt es noch? Wie sehr kann man eigentlich beobachten, dass solche Urteile auch noch gesprochen werden können? Es wäre ja zumindest ein Fünkchen Hoffnung, dass da noch Leute wacker sozusagen gegenhalten. Wobei ich mich dann natürlich frage, wie lange kann das dann gehen? Und wird das möglicherweise auch in Richtung der nächsten Präsidentschaftswahlen dann noch stärker, also gibt es Anzeichen dafür, dass das noch stärker dieser Bereich angegriffen wird? Und vielleicht noch ganz schnell zu Jan Dündar in meinen letzten Sekunden. Mich würde wirklich noch mal interessieren, diese Stimmung, die von ganz vielen ja auch der Sachverständigen hier beschrieben wurden, wie schnell man eine Person auch zu einer sozusagen schlechten Person darstellen kann in der türkischen Gesellschaft. Und ich frage das vor dem Hintergrund, nämlich von Düzen Tekkal, die ja auch eben noch mal ganz deutlich gemacht hat, dass die türkische Gesellschaft an sich ja oft auf die Straße gegangen ist, wenn so etwas offen wurde. Also ich erinnere an den Mord von Hrant Dink, wo die Menschen gesagt haben, wir sind alle Armenier, wir wollen das nicht. Aber es ist leichter geworden, scheint mir, Menschen so ein Etikett aufzukleben, dass es jemand, den die Gesellschaft nicht unterstützen sollte. Wie ist da diese Veränderung? Also mich würde wirklich interessieren, wie Sie finden, wie Sie es beobachten, wie die Entwicklung verläuft. Denn das ist ja etwas, wo ich mir eigentlich die größten Sorgen mache, denn es gibt Wahlen in der Türkei. Es ist ja noch so, dass man gesehen hat, es wird nicht immer AKP gewählt, aber je stärker diese Stimmungsmache sozusagen greift, desto schwieriger ist es natürlich auch für eine demokratische Gesellschaft. Vielleicht mögen Sie da gleich noch ein paar Worte sagen. Danke.
Herzlichen Dank. Herr Dr. Seufert, Sie haben das Wort.
Ja, das ist keine leichte Frage. Wenn man mal aus Verfassungsgericht, wir wissen ja, dass die Richterschaft zum Beispiel am Verfassungsgericht nach und nach neu gewählt wird, wenn die alten Richter, wenn alte Richter ausscheiden aufgrund der Altersbegrenzung. Und im Augenblick ist es noch so, dass die knappe Mehrheit der Richter am Verfassungsgericht noch vor der Zeit von Erdogan ernannt worden ist, von den Staatspräsidenten vor ihm. Von daher kann er noch nicht darauf vertrauen, dass 100% das Verfassungsgericht immer in seinem Sinne entscheidet. Das wird sich aber ändern mit den nächsten Ernennungen der Verfassungsrichter. Das andere ist, dass wir zwar immer wieder hören, dass vor allen Dingen Parteigänger der AKP und der MHP neu berufen worden sind, aber das sind ja nun auch zwei Parteien, die in manchen Bereichen unterschiedliche Tendenzen haben. Als Beispiel kann man da nennen den Urteilsspruch vor ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren zum sogenannten Schulschwur. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Ein Schulschwur, der praktisch die Schüler auf die ethnische Identität als Türken verpflichtet hat. Und das war ein Schulschwur, der damals abgeschafft worden ist von der AKP, weil man ein bisschen die ethnische Identität, die auch immer starke säkulare Konnotationen hat, zurückdrängen wollte zugunsten einer eher allgemeinen muslimisch-religiösen Identität. Und in diesem die Abschaffung dieses Schulschwurs wurde aufgrund einer Klage einer säkularen Lehrergewerkschaft oder eine säkulare Lehrergewerkschaft hat dagegen geklagt und hat tatsächlich vom Staatsrat Recht bekommen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie selbst innerhalb dieser autoritären de facto Koalition zwischen der AKP und der MHP noch unterschiedliche Tendenzen in der Justiz festgemacht werden. Dritte Information dazu vielleicht. Wir wissen ja, dass die Säuberungen in der Bürokratie von sogenannten Anhängern des Predigers Fethullah Gülen eigentlich immer noch weitergehen, vor allen Dingen in der Polizei, im Militär. Und es gibt immer noch Leute, die behaupten, dass auch in der Justiz ehemalige Parteigänger der Bewegung von Fethullah Gülen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in einem oder anderen Urteil auch noch solche Leute dann mal riskieren, auch Gegenerwartungen der AKP zu handeln. Und das Vierte, was uns einfällt, ist, dass zum Beispiel der jetzige Präsident des Verfassungsgerichts, den Namen habe ich im Augenblick leider nicht im Kopf, fällt mir vielleicht gleich ein, das sind Leute, die ernannt worden sind, früher schon von der AKP, als zum Beispiel von dem früheren Staatspräsidenten Abdullah Gül, die sich aber noch mit der eher liberalen Tradition der AKP identifizieren und die noch in den Gerichten sind und auch hier das eine oder andere Mal gegen die Erwartungen der Regierung handeln können. Ich denke, das erklärt, dass es hin und wieder immer noch zu Urteilen kommt, die uns freudig überraschen.
Herzlichen Dank. Mr. Dündar, you have the floor.
Thank you so much. Yeah, it's an interesting question, really.
Vielen Dank. Labeling people as terrorists. Eine interessante Frage, jemanden als Terroristen zu bezeichnen. Das ist in der Türkei heute sehr verbreitet. Ich glaube, diese unterschiedliche Benennung der Menschen kommt auch daher, dass Erdogan in den letzten Jahren immer wieder andere Partner gehabt hat. Der ist ziemlich flexibel, er ist Pragmatiker. Er hat seine politische Karriere ja angefangen, indem er die Unterstützung von Liberalen und auch westlichen Kreise hatte, am Anfang zumindest, dann hat er sie auch als christliche Feinde bezeichnet irgendwann. Dann hat er sich den Gülenisten angeschlossen. Nach dem Staatsstreichsversuch hat er den wiederum als Staatsfeind bezeichnet und als terroristische Organisation bezeichnet. Dann kommen die Kurden. Die waren Bestandteil der eigenen Gemeinschaft. Dann wurden auch die zu Terroristen, nachdem diese Verhandlungen, die es gegeben hat mit der kurdischen Seite,
nicht mehr funktioniert haben. Diese veränderten Allianzen und jemand anders als Terroristen zu bezeichnen, hat ein Muster. Und er ist auch stark genug, hat genügend Macht, seine Anhänger davon zu überzeugen, dass was er sagt die Wahrheit ist und die anderen die Terroristen sind. Das ist enorm gefährlich. Aber schlussendlich geht er wieder zurück zu seinen Quellen, wenn man so will. Als Nationalist, als Islamist, der jeden beschuldigt, der nicht an ihn glaubt, gefährlich zu sein. Insofern ist es für uns alle außerordentlich schwierig, diejenigen von uns, die gegen ihn eingestellt sind, fast 60% der Menschen, die immer wieder als die anderen, die Fremden bezeichnet werden, die Terroristen, die Bösen. Insofern wird es selbst nach ihm, nach seiner Zeit, dann schwierig werden in der Gesellschaft, diese Spannungen wieder abzubauen. Die Gesellschaft ist enorm polarisiert, enorm unter Anspannung. Selbst hier in Deutschland, in Berlin, spürt man diese Polarisierung der Gesellschaft. Wir brauchen also, wenn man so will, einen ganzen Prozess, um diese Spannungen wieder abzubauen. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland. Über diese Polarisierung und diese Positionierung unterschiedlicher Seiten müssen wir Achtung schenken. Denn so gewinnt er seine Macht. Die Liberalen, die Kurden, die Gülenisten haben jetzt genau verstanden, was Erdogan von ihnen erwartet hat. Und dadurch hat er natürlich in der Vergangenheit mit dieser Macht immer gespielt. Er war nie daran interessiert, eine Lösung für die Kurdenfrage zu finden. Er war nie daran interessiert, EU-Mitglied zu werden, indem er mit der westlichen Seite gearbeitet hat. Er war auch nie ein Gülenist, er war auch nie ein Friedensanhänger. Er hat immer nur versucht, solche Koalitionen zu schaffen, um sich für sich dann das Beste herauszuschlagen und seine Macht zu maximieren. Jetzt ist er in die Ecke getrieben und bezeichnet alle nur noch als Feinde.
Thank you very much. Ich würde für die FDP-Fraktion fragen, und ich muss mich tatsächlich auch entscheiden, an wen ich die Fragen zuerst richte. Auf jeden Fall an Düsen Tekal. Und ich möchte auch Frau Czarniskan eine Frage stellen. Vielleicht zunächst vielen Dank auch für die doch sehr persönlichen Einlassungen. Ich glaube, darum geht es ja am Ende auch. Wir machen ja im Menschenrechtsausschuss auch Politik am Ende für Menschen. Und die Tatsache, dass die Rechte, auf die sich die internationale Gemeinschaft geschworen und beschworen hat, ja für alle gelten sollten, ist, glaube ich, Beispiel genug, warum auch ein solches Thema genau hier richtig ist. Mich würde interessieren, weil Sie auch gesagt haben, einige Punkte würden Sie am liebsten noch näher ausführen. Und da würde ich mich drüber freuen, wenn Sie das tun könnten. Ich habe 2018 Wahlbeobachtung in der Türkei gemacht und hatte dort ganz viel auch die Möglichkeiten, mit Zivilgesellschaft vorher und auch während des Wahlprozesses zu sprechen. Und jeder und jede sagte mir immer wieder, die Türkei ist nicht Erdogan. Vielleicht können Sie aus Ihrer Perspektive einmal schildern, was eigentlich hier der Deutsche Bundestag, was die Bundesregierung, aber was wir auch aus Deutschland, die ja eine große türkische Community hier hat, tun können, um diese Zivilgesellschaft, die sich nicht nur als Erdogan verstanden wissen will, besser tun können, um die zu unterstützen. Und die Frage an Frau Czarniskan, ich bin auch Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Sie sprachen auch kurz über die Rolle, wie wenig die Türkei Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte umsetzt, obwohl die Liste immer länger wird der Urteile, die ja gesprochen werden. Welche Möglichkeiten sehen Sie da aus Ihrer Arbeit heraus, die uns auch in Deutschland bleibt als Mitglied im Europarat, in maßgeblichen Institutionen auch Verantwortung tragen? Und eine weitere Frage vielleicht auch an Sie beide. Wir haben ja auch mit Blick auf bestimmte Journalistenprozesse, Jan Dündar ist jetzt heute hier, Dennis Yücel wurde angesprochen, immer wieder auch die Situation, dass Journalisten, die aus Deutschland heraus arbeiten, in der Türkei für ihre Pressefreiheit, die sie hier in Anspruch nehmen und die auch in der Türkei gelten sollte, verurteilt werden oder in einen Gerichtsprozess gezerrt werden. Welchen Einfluss hat das eigentlich, also die türkische Justiz, auf die Meinungsfreiheit hier in Deutschland? Und jetzt schwenke ich wieder zurück, entschuldige mich, dass ich die Zeit überschritten habe. Frau Tekka, Sie haben das Wort bis 4 Minuten.
Ja.
Vielen Dank. Ich würde direkt hinten anfangen, nämlich mit der Fragestellung, welchen Einfluss das eben letztlich auch hat für Journalisten in Deutschland. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang von Entscheidungen, die von Erdogan getroffen werden und von dem Einfluss, den er mittlerweile hat, also über ganz unterschiedliche Kanäle, ob das Satellitenkanäle sind, ob das die Dianet ist, ob das sozusagen auch die Islamverbände sind, die für den Religionsunterricht von Muslimen in Deutschland verantwortlich sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen. Denn dass er da so wirkmächtig ist, hat nicht nur mit der brachialen Art und Weise zu tun, wie er da voranschreitet, sondern das hat auch mit dem Vakuum zu tun, was wir hinterlassen haben. Also im Grunde genommen ist es so, dass insbesondere auch, was das Leben von jungen Muslimen in Deutschland angeht, dass denen in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen nicht immer die Herzen zugeflogen sind. Und ich glaube, daran hat Sirap Güler letztens erinnert an der Talkshow, das fand ich sehr, sehr stark, dass er immer wieder zitiert wird mit diesen bekannten Zitaten. Aber er hat ja vor allem auch gesagt, ihr gehört zu uns und wir fühlen uns mit euch verbunden und ihr seid ein Teil von uns. Und ich glaube, dass dieser Ansatz gar nicht zu unterschätzen ist. Also dass es wirklich um die Frage geht, wie erreichen wir die Herzen und die Köpfe, also auch der Gemeinschaft, die das ja trägt. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns diesen Unterricht, auch der DITIB, noch mal genauer angucken. Es ist ja de facto so, ich bin heute von der FDP eingeladen, auch CDU-nah, wie viele wissen. Und trotzdem muss ich die Landesregierung NRW sozusagen hinterfragen dürfen dafür, dass sie eben wieder diese Zusammenarbeit eingegangen ist, beispielsweise mit der DITIB, wohlwissentlich, dass dort teilweise eben auch antisemitische Äußerungen getätigt werden von Imamen, dass die Verherrlichung der Hamas dort stattfindet. Und ich finde, wir müssen uns da ein bisschen ehrlicher machen. Also wir können uns nicht auf der einen Seite darüber beschweren, dass wir einen Antisemitismus haben, der auch hochtondeutsch ist und den es hier gibt, aber auch einer, der in Anführungsstrichen auch bei Menschen mit Fluchthintergrund vorherrscht und dass wir dann im Grunde genommen sagen, die dürfen nicht eingebürgert werden, sondern dass wir die Frage stellen müssen, woher kommt das denn? Woher kommt diese Entstehung von Feindbildern? Woher kommt dieser Antisemitismus? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass insbesondere in der frühkindlichen Förderung, wenn dort das gesät wird, dass das für ein ganz schwieriges Staatsverständnis sorgt. Also es hat was mit dem Thema Integration und Einwanderung zu tun am Ende, und es geht um identitätsstiftende Merkmale. Es geht darum, dass ich ein Moslem sein kann, ein Jeside, ein Alevite und trotzdem deutsch sein kann. Und dass man sich nicht entscheiden muss. Aber wenn Religion das alleinige identitätsstiftende Merkmal wird, dann wird es gefährlich. Das genau versucht Erdogan. Dem müssen wir aber Einhalt gewähren. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, wenn wir die DITIB zu unserem Verhandlungspartner machen, dass das, was dort gelehrt wird, transparent ist, dass die Imame teilweise hier ausgebildet werden und dass das selbstverständlich auf unserem heiligen Buch des Grundgesetzes basiert. Denn alles andere können wir uns nicht leisten, auch nicht in diesem Land. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, dass das eben auch nicht nur ein Problem der Zivilbevölkerung in der Türkei ist, sondern auch ein Problem ist, was wir hier vor Ort haben. Und Sie haben es gerade noch mal angesprochen. Mir ist das sehr, sehr wichtig, immer wieder auch auf die Zivilbevölkerung aufmerksam zu machen. Denn wie gesagt, wir haben es heute mehrfach betont, die Türkei ist nicht nur Erdogan. Ich denke an die Gezi-Proteste, da war ich dabei. Ich bin mit vielen Schauspielern auf die Straße gegangen. Frauen, die Kopftuch getragen haben, Frauen, die kein Kopftuch getragen haben. Auch das finde ich schwierig. Wir müssen auch aufpassen, dass wir auf der anderen Seite nicht dieselbe Politik betreiben, wie wir sie bei Erdogan kritisieren. Und wer bin ich, dass ich einer Frau das Kopftuch verbiete? Also ich kämpfe für die Glaubensfreiheit und für das Recht einer Frau, die sagt, ich möchte mit dem Kopftuch nicht stigmatisiert werden und sozusagen, ich will nicht, dass mir das Recht abgesprochen wird, dass ich nicht selber denken kann. Die Welt, ich sag's nochmal, ist nicht schwarz oder weiß, sondern um diese Themenkomplexe müssen wir uns kümmern.
Herzlichen Dank, Frau Charlis-Kahn, Sie haben das Wort.
Okay, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, liebe Frau Jensen. Ich schließe mich dem an, was Frau Tekkal gesagt hat in Bezug auf unsere Community in der Türkei. Und ich sage unsere Community und ich meine alle damit. Ich hole jetzt vielleicht für Sie ein bisschen weiter aus, das Thema Demokratiefördergesetz. Das ist etwas, was wir sehr stark unterstützt haben, dass das zustande kommt in Deutschland. Und genau diese Menschen, über die Frau Tekkal gesprochen hat, von den verschiedenen Communities hier in Deutschland, die hätten diese Unterstützung in ideeller und in finanzieller Hinsicht sehr gebraucht, weil das genau die Organisationen sind, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus aufstellen und für ein buntes, ein demokratisches Deutschland kämpfen. Abgehakt, leider, zurzeit. Wir hoffen auf die nächste Legislatur. Und wir werden auch nicht locker lassen. Das Zweite ist, die Türkei und die EU sind ja sehr weit auseinandergedriftet. Die Türkei ist nie Teil der EU geworden. Und ich glaube, die Türkei ist auch irgendwann eingeschnappt gewesen, dass die EU sie nicht aufgenommen hat als ebenbürtigen Partner. Und je weiter die Türkei weggedriftet ist, beziehungsweise die EU, umso unwichtiger werden auch Institutionen wie der Europäische Menschenrechtsgerichtshof für die Türkei, beziehungsweise die Urteile auch von diesem Gerichtshof. Und ich hatte mich immer auf die Türkei-EU-Agenda bezogen. Die wird ja von der EU als Positive Agenda dargestellt. Und ich habe mich gefragt, für wen ist das eine Positive Agenda, wenn keine Bedingungen daran verknüpft werden, die in rechtsstaatlicher Hinsicht und in Bezug auf Grund- und Freiheitsrechte Druck auf die Türkei ausüben würde. Also wenn sie wirtschaftlich und sicherheitspolitisch zusammenarbeiten, dass sie trotzdem auch diese Bedingungen erfüllen muss, so wie zurzeit zum Beispiel die Artikel 7 Anhörungen auf EU-Ebene stattfinden zu Polen und Ungarn in Bezug auf auch genau auf die gleichen Problematiken, die hier genannt wurden. Wenn die Türkei jetzt in der EU gewesen wäre, hätte man genau diese Mechanismen auch in der Hand, um mit der Türkei zu sprechen. Aber da die Türkei das nicht ist, sollte man trotzdem diese EU-Türkei-Agenda dafür nutzen und die ganz klar mit Grundrechten und auch mit Rechtsstaatlichkeit verknüpfen und die Türkei nicht einfach da rauslassen.
Herzlichen Dank. Dann hat jetzt die Kollegin Frau Nastic für Die Linke das Wort.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für diese so notwendige Diskussion hier im Menschenrechtsausschuss. Ich hätte einige Fragen. Es wurde auch angesprochen, unter anderem an Herrn Dündar und Frau Tekal. Herr Dündar, es wurde auch die Korruption angesprochen hier heute kurzweilig. Mich würde der sogenannte Deep State in der Türkei interessieren, auch angesichts der Tatsache, dass es ja Berichte gibt, unter anderem von Verwicklungen in den Regierungskreisen zur organisierten Kriminalität, also Stichwort illegale Ölgeschäfte auch mit der Al-Qaida und dem IS, unter anderem in Syrien. Und Sie kritisierten auch die kürzlich auch erschienenen Details öffentlich in Medien, dass es schon lange bekannt war, dass es Einzelheiten zu Waffenlieferungen gäbe seitens der Türkei, unter anderem nach Libyen, Syrien, Albanien, Kosovo, Ägypten und so weiter. Welche Erkenntnisse haben Sie in diesem Bereich? Die Bundesregierung hat auf eine schriftliche Anfrage meiner Kollegin Dadelin gesagt, Ihnen seien keine weiteren Erkenntnisse bekannt, außer der Medienberichte. Wie schätzen Sie eigentlich nach den neuesten Enthüllungen auch des eigentlichen Mafia-Paten und Erdogans Freund Sedat Peker ein? Was hat das für Auswirkungen eigentlich auch auf die journalistische Freiheit hier und in der Türkei? Und wen schätzen Sie eigentlich als die treibenden Kräfte hinter dem HDP-Verbot in der Türkei ein? Und Frau Tekal, Sie haben ja auch eindrücklich geschildert, welche Auswirkungen auch, ja, also auf die Menschen, die hier leben, wie Sie, Herr Dündar, auch meine Kollegin Frau Dadelin, wie die türkische Regierung auch den langen Arm bis hierhin hat, unter anderem durch die grauen Wölfe. Und Sie haben ja auch eben gesagt, Sie würden sich Reaktionen wünschen. Zum Beispiel gibt es ja auch Sanktionen und anderes gegen die weißrussische Regierung. Wieso passiert das eigentlich nicht in die Türkei? Ich war kurz nach Afrins, also den Überfall der Türkei nach Afrin, bis kurz vor dort, auch in Kobane. Und mir haben viele Geflüchtete geschildert, also selbst ja auch die Leopard 2 Panzer, die von Deutschland geliefert wurden, gesehen. Bis hin, dass ich in Mahmur vor eineinhalb Jahren gewesen bin und dort auf irakischem Boden regelmäßig die Türkei das Flüchtlingscamp Mahmur bombardiert. Was sind denn Ihre Forderungen oder Vorstellungen eigentlich, wie Deutschland sich verhalten sollte? Immerhin ist die Türkei NATO-Partner, wird mit Waffen beliefert und ja eigentlich dann auch politisch unterstützt. Dankeschön.
Dankeschön. Dann hat zunächst Jeanne Dündar das Wort und dann geht es an Frau Tekal. You have the floor.
Thank you so much. It's really important, this deep state issue.
Es ist wirklich sehr wichtig, dieses Thema Deep State in der Türkei. Denn es reicht ziemlich weit zurück.
After the war and during the Cold War.
Nach dem Kalten Krieg war auch die NATO dabei, unterschiedliche Ergebnisse noch aus der staatlichen Tätigkeit zu finden. Man hat dann natürlich versucht, auch aus politischen Interessen, aus politischen Gründen, diese Machtinstrumente weiter zu verwenden, die staatlichen Apparate sozusagen, um die Opposition zu unterdrücken. Es hat ja immer wieder Sabotagen gegeben. In den 70er, 80er Jahren politische Morde, die damals den militärischen Putsch legitimiert haben. Das war die Gladio-Bewegung und viele Regierungen haben damals gedacht, dies zu instrumentalisieren gegen die Gegner, mafiaähnliche Strukturen zu verwenden, nicht nur Mafia-Strukturen, sondern rechtsgerichtete Schläger und Killer einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Viele rechtsorganisierte oder rechtsradikale Organisationen sind eingesetzt worden und der Pekka war einer von denen, ein Mafia-Boss, der zusammen mit der Regierung von Erdogan eigentlich an vorderster Front dabei war, immer wieder die Erdogan-Gegner jahrelang eingeschüchtert hat, bedroht hatte. Ich war einer davon, ich bin selber auch von Pekka bedroht worden und er hat eine ganz klare Botschaft vermittelt und hat gesagt, du wirst bald sterben, denn du unterstützt die Kurden und so weiter. Aber jetzt ist irgendwas geschehen und plötzlich ist er dann zu einem Gegner der Regierung geworden und auf einmal spricht er davon, dass er gewisse Geheimnisse hat, über die er offen spricht, veröffentlicht auch Videos und in diesen Videos hat er eigentlich auch zugegeben, ich bin verwendet worden von der Regierung im bestimmten Korruptionssachverhalten, aber was wichtig ist, er hat gesagt, dass seine Konvois sozusagen von der Regierung genutzt worden, um Waffen nach Syrien zu transportieren. Also Waffenschmuggel hat an die Al-Qaida stattgefunden in Syrien und genau das habe ich auch versucht, der Öffentlichkeit zu vermitteln und ich war mir ziemlich sicher, dass ich deswegen auch angeklagt worden bin für, wie wir wissen, 27 Jahre Gefängnisstrafe. Und viele Leute, auch die regierungsnah waren, haben das nicht geglaubt. Aber jetzt auf einmal verstehen die das. Ein Mafiaboss hat gesprochen und so ist die Wahrheit rausgekommen. Und ich finde, das ist schon sehr wichtig, dass wir jetzt hier jemanden haben, der von innen heraus berichtet, der eigentlich von innen heraus beweisen kann, dass die türkische Regierung Waffen nach Syrien geschmuggelt hat, um da die Islamisten, die Dschihadisten zu unterstützen, die wiederum gegen die Kurden und das syrische Regime gekämpft haben. Ist also kein Geheimnis mehr, aber das erste Mal sehen wir, dass da jemand ist, der bestätigt hat, dass wir die ganzen Jahre eben nicht gelogen haben, sondern die Wahrheit gesagt haben. Aber jetzt ist es so, dass er jeden Sonntag ein Video veröffentlicht hat. Im letzten Sonntag aber sagt er nein, er wird jetzt auch bedroht. Wir wissen im Moment nicht, wo er ist, wahrscheinlich in Dubai. Und er sagte, die Behörden haben ihn gewarnt, er sollte nicht mehr reden, er sollte keine Videos mehr veröffentlichen, denn das, was er sagt, ist verstörend für die Regierung. Jetzt wissen wir also nicht, wie es weitergeht. Soweit hat er sehr viel Informationen aus den korrupten Regierungsstellen öffentlich gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Nastic. Ich sage es mal so, man kann nicht Waffen liefern und sich über Flüchtlingsströme beschweren. Das ist Fluchtursachenschaffung, nicht Bekämpfung. Und ich glaube schon, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir uns über bestimmte Fragen auch neue Gedanken machen müssen. Und dazu gehört in jedem Falle auch das Thema der Waffenlieferungen und die Rolle Europas, Deutschlands in dem Zusammenhang. In einer globalisierten Welt, wo nicht nur die Pandemien sich internationalisieren, sondern auch der Terrorismus, der längst nicht mehr regional organisiert ist, sondern dezentral. Also ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Mörderbanden des IS ja nicht nur aus den Herkunftsregionen kamen, wo die Kriege stattfinden, sondern dass wir Terroristen teilweise auch exportiert haben aus Europa, aus Deutschland, aus Frankreich. Im Moment kehren die sogenannten Foreign Fighters zurück. Es gibt die IS-Prozesse, es gibt den Frankfurter Prozess beispielsweise, wo Amal Clooney die Jesidin vertritt. Nur deswegen macht es überhaupt Schlagzeilen, sonst würde es niemanden interessieren. Und die deutsche Bundesregierung versäumt das ihrige zu tun, um diesem Treiben Einhalt zu gewähren. Also ich denke, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man Angst hat, die Türkei an Russland zu verlieren. Und es gab ja ein von der EU gefordertes Waffenembargo, was ausgebremst worden ist. Also ein Bericht der FAZ zufolge hat Deutschland im Jahr 2019 Waffen im Wert von 344 Millionen Euro an die Türkei geliefert. Mit diesen Waffen wird ja geschossen. Also da werden Menschen umgebracht. Und in Afrin kamen deutsche Panzer zum Einsatz. Also es geht nicht nur darum, dass Deutschland das kritisieren soll, sondern wir müssen auch die eigene Rolle dabei hinterfragen, wenn wir ernsthaft von einer menschenrechtsgeleiteten Politik der Zukunft reden wollen. Und da wünsche ich mir ein Fridays for Future für Menschenrechte, für zivilgesellschaftliches Engagement. Und das merke ich auch bei den jungen Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit unserer Menschenrechtsorganisation HAVA. Wir bauen im Grunde genommen alles wieder auf, was Despoten einreißen und fühlen uns da auch oft sehr einsam. Ich möchte noch mal konkret auf die Situation der Jesiden aufmerksam machen. Wir reden von 1 Million weltweit, wovon die Hälfte in der Diaspora lebt und die andere in Flüchtlingscamps verharren muss. Im Rücken den Völkermord, keine juristische Aufarbeitung. Miserable, desolate Zustände. Nicht nur Moria brennt, auch Scharia brennt. Und dann werden die Regionen rund um Shingal auch noch beschossen unter dem Vorwand, dass man Terrorismus bekämpft. Was können die armen Minderheiten dafür? Lass die Menschen in Ruhe leben, also auch außerhalb, sage ich mal, der türkischen Grenzen. Und da spielt sozusagen auch der Plan der Außenpolitik und Expansionspläne eine riesengroße Rolle. Und ich vermisse Europa dabei, also über die Sonntagsreden hinaus. Ich vermisse Europa dabei, dass diese Menschenrechte, die wir namentlich immer wieder und fortwährend benennen, dass wir die auch einlösen. Und was wir tun müssen, ist uns an die Seite der Zivilbevölkerung zu stellen, der Minderheiten zu stellen, und sie zu stärken. Sie sind abhängig auch von uns. Sonst müssen wir uns auch über die Zahlen nicht beschweren, wie beispielsweise in der Herkunftsregion meiner Heimat in Südostanatolien, wo es eigentlich kaum noch jesidisch oder christliches Leben gibt. Das ist doch traurig. Und außerdem kriegen wir die Quittung auf der anderen Seite, weil wir diese Fluchtursachen, die werden uns auch hier um die Ohren schlagen. Also ich glaube, dass da dringend auch Nachbesserungen gefragt sind. Und da verstehe ich auch unsere Rolle als zivilgesellschaftliche Akteure, politische Entscheidungsträger, immer wieder daran zu erinnern, über alle Parteigrenzen hinaus wohlgemerkt. Und wir müssen diese Probleme ansprechen, ohne selber auch Ressentiments zu bedienen und Feindbilder aufzubauen. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass das immer von zwei Richtungen kommt. Aber es ist natürlich hinlänglich bekannt, dass es da eben auch Unterstützung gegeben hat von Terrorismus. Und in dem Zusammenhang ist ja auch das Wort IS-Leid gefallen. Und dass die Türkei teilweise eben auch Rückzugsgebiet war für viele IS-Kämpfer. Und mir geht es darum, dass wir die Opfer nicht vergessen dürfen, die vergessenen Opfer.
Vielen Dank. Die Kollegin Bause für die Grünen hat jetzt das Wort.
Herzlichen Dank. Sitzen Sie leider in meinem Rücken, aber ich spreche in das Mikro. Meine erste Frage geht an Frau Çalışkan. Ich will noch mal zurückkommen auf die Istanbul-Konvention, die Sie ja zu Beginn erwähnt haben. Die Entscheidung von Erdogan, aus der Istanbul-Konvention auszutreten, war ja doch relativ überraschend im März diesen Jahres im türkischen Amtsblatt veröffentlicht. War ein solcher Ausstieg überhaupt im Alleingang der Regierung möglich und ist dieser Ablauf verfahrensrechtlich irgendwie angreifbar? Und wie können sich die Rechteinhaberinnen in der Türkei gegen den Austritt aus der Istanbul-Konvention wehren? Beziehungsweise gibt es bereits erfolgversprechende Initiativen, die einen solchen Austritt noch verhindern könnten? Meine zweite Frage geht an Herrn Dündar. Sie hatten vorhin vom EU-Türkei-Deal gesprochen, den auch deutlich kritisiert. Ich würde Sie gerne fragen wollen, wie sich die Türkei-Politik von Deutschland und auch der Europäischen Union ändern muss aus Ihrer Sicht, um damit effektiver für eine Verbesserung der menschenrechtlichen Lage in der Türkei sich einsetzen zu können.
Danke schön, Frau Çalışkan. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Jensen. In Bezug auf dieses Dekret, was ich eben genannt hatte, ne, womit er seinen Austritt legalisiert hat, das Dekret geht auf ein anderes Dekret zurück von 2018, was er auch erlassen hat, was den Präsidenten nämlich ermächtigt, aus einem internationalen Abkommen austreten zu können. Also das jetzige Dekret geht nochmal auf ein anderes Dekret von ihm zurück. Das ist so das Rechtliche und viele türkische Juristen und Juristinnen sehen das sehr kritisch und die halten das auch für verfassungswidrig, dass er das gemacht hat. Nämlich A, weil es auch gegen die Gewaltenteilung verstößt und B, weil es auch Individualrechte wie das Recht auf Leben und das Recht auf Unversehrtheit angreifen würde. Und beides sind Rechte, die in der Türkei im nationalen Recht geschützt sind. Die Einschätzung haben auch viele Oppositionsparteien in der Türkei und Verbände. Als erster Verband hat der Verein für Frauen und Kinder geklagt, und zwar beim Oberverwaltungsgericht, dem sogenannten Staatsrat, und ficht jetzt genau dieses Dekret an. Und falls der Staatsrat sagt, ja, das ist verfassungswidrig, dann geht es weiter zum Verfassungsgericht. Und dann bin ich gespannt, ob das, was Herr Seufert eben gesagt hat von der SWP in Bezug auf die türkische Justiz und die Besetzung des Verfassungsgerichts, ob wir da noch eine Chance bekommen, dass das Verfassungsgericht tatsächlich bekundet, dass das Dekret verfassungswidrig ist und deswegen nichtig ist. Was die Frauenorganisationen jetzt machen, die Frauenrechtsorganisationen, ist, die rufen gerade jede individuelle einzelne Person in der Öffentlichkeit auf, also Menschen wie Sie und ich, dass sie selber eigene Klagen beim Oberverwaltungsgericht einreichen, weil das nämlich nach türkischem Recht möglich ist. Ausgang offen.
Dankeschön. Mr. Dündar, you would be having the floor now.
Thank you so much. Really
Vielen Dank.
Important
because, ja, das ist wichtig. Ich habe das Vertrauen in die Regierung verloren. Die haben keine Interessen mehr in dieser Hinsicht. Aber was die Zivilgesellschaft angeht, da ist es notwendig, dass sie Solidarität mit der anderen Türkei, wie ich sie kenne, zeigen sollten. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat, ich weiß nicht wie oft, in den letzten 5 Jahren Besuchsreisen in die Türkei abgehalten. Und sie ist immer von Erdogan im Palast empfangen worden. Es sollte doch keine Schwierigkeit gewesen sein, auch mal mit Vertretern der Opposition zu sprechen oder mit Familien von einem umgebrachten Journalisten oder einem Gewerkschafter oder Vertretern einer verbotenen Zeitung, einfach mal durch ihre Präsenz ja plus Solidarität zu zeigen mit der Zivilgesellschaft. Ich weiß nicht, warum sie sich nur einmal mit dem Führer der Opposition gesprochen hat, bei einer ihrer Besuchsreisen. Aber der Bundestag beispielsweise könnte doch mal eine Delegation entsenden zu Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die im Gefängnis sitzen in der Türkei. Oder auf lokaler Ebene könnten Berlin und Istanbul, die ja Städtepartnerschaften haben, könnten etwas unternehmen. Ich glaube, diese bilaterale Zusammenarbeit könnte gestärkt werden. Also dieser Kontakt ganz vor Ort. Graswurzelkontakte, lokale Kontakte oder bei den Medien. Wir brauchen eine Medienzusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Frauenorganisationen, Jugendorganisationen, Anwaltsverbände beispielsweise auch, Universitäten. Sie könnten doch einfach mal ihre Tore öffnen und geflohene, geflüchtete Akademikerinnen und Akademiker aufnehmen. Das sind wichtige Solidaritätszeichen, die man zeigen könnte. Deutlich besser als wenn man einfach nur Regierungen hat, die miteinander sprechen und die dann irgendwelche Hinterzimmer-Deals abschließen, schmutzige Geschäfte, nicht um das jeweilige Volk zu schützen, sondern um selber an der Macht zu bleiben. Ich glaube, wir brauchen unbedingt die Solidarität der Weltgemeinschaft für die Menschen, die für die Demokratie in der Türkei kämpfen. Und das muss auch auf unterschiedlichen Ebenen gezeigt werden, so wie ich das gerade vorgeschlagen
habe.
Thank you
very much.
Vielen Dank.
Wir starten in die zweite Fraktionsfragerunde und der Kollege Michael Brandt hat für die Union das Wort.
Herzlichen Dank. Ich habe meine erste Frage geht an Frau Dieter. Es ist ja richtig, ich sag mal, die bilateralen Kontakte zu stärken, das versucht der Deutsche Bundestag ja unter anderem über das Programm Parlamentarier schützen Parlamentarier auch durch Kontakte zu Abgeordneten im türkischen Parlament, zur Zivilgesellschaft, auch dieser Ausschuss ja immer wieder und einzelne Kolleginnen und Kollegen. Ich will mal ansprechen, Amnesty International, ich erinnere mich an die Gespräche mit İdil Eser oder auch Tanja Kilic, dass sie uns vielleicht auch noch mal einen Eindruck geben, wie die Lage derjenigen ist, die noch in Haft sind oder die ständig damit rechnen müssen, wieder vor Gericht zu erscheinen. Und mich interessiert auch Ihre Einschätzung von Amnesty International zu dem sogenannten Aktionsplan Menschenrechte und auch Istanbul-Konvention. Wir haben da oft drüber gesprochen. Wie Sie das einschätzen mit Ihrer Expertise vor Ort, was Zivilgesellschaft, NGOs, wie die sozusagen das Agieren Erdogans hier sehen und sozusagen auch widerspiegeln, das ist das, was Idil Eser mir immer gesagt hat, ihr dürft in Europa nicht mit doppelten Standards agieren. Ihr dürft nicht Dinge durch die Welt posaunern, die ihr euch selbst nicht haltet. Die zweite Frage will ich an Can Dündar richten, weil ich glaube, wir brauchen auch eine differenziertere Sicht politisch. Und ich weiß ja, lieber Can Dündar, dass Sie ein politischer Mensch sind. Und insofern will ich das auch sehr offen ansprechen. Sie sind ja von der Partei heute nominiert, wo ich glaube, dass hier im Deutschen Bundestag, damit mache ich Sie da nicht gemein, um das auch klar zu sagen, ganz im Gegenteil, die sozusagen die Trennlinie, dass Erdogan alle, die seine Meinung nicht haben, potenziell als Terroristen beschimpft und dass er auch pauschal Kurden als Terroristen beschimpft, das wissen all diejenigen, die nicht blind durchs Leben gehen, sondern die Augen offen haben. Mich würde aber gerade von Ihnen interessieren, der ja doch auch differenzierte Sichten hat. Ich sag mal, diese Differenzierung, YPG, Kurden, PKK, ich glaube, wir müssen an der Stelle auch klar bleiben, dass diejenigen, die wirklich in diesem Bereich, und da gibt es Leute, das sind Terroristen, das muss man benennen. Und gleichzeitig sich vor diejenigen stellen, die hier sozusagen instrumentalisiert von Staatsapparat Erdogan und vom Präsidenten selbst als Terroristen bezeichnet werden, die nun wirklich keine sind, mal ganz abgesehen von Richtern, von Lehrern, von Journalisten. Aber mir geht es gerade um diesen kurdischen Bereich. Und da würde mich einfach eine Analyse interessieren, wie Sie das auseinandernehmen.
Dankeschön. Frau Dieter, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Brandt, Sie sprachen unsere Amnesty-Kollegen, Taner Kilic, den ehemaligen Vorsitzenden der türkischen Amnesty-Sektion, und Idil Eser, die ehemalige Geschäftsführerin, an. Da ist die aktuelle Situation. Sie sind verurteilt worden. Taner Kilic wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu 6 Jahren und 3 Monaten. Das ist in der ersten Berufungsinstanz bereits bestätigt worden. Und Idil Eser sowie 3 weitere Personen, die auch Mitglieder von Amnesty International sind, aber auch in anderen Menschenrechtsorganisationen aktiv sind, Günal Kurşun und Özlem Dalkıran, sind jeweils zu 25 Monaten Haft verurteilt worden wegen Unterstützung einer Terrororganisation. Die Vorwürfe sind vollkommen absurd. Also in dem Fall von Taner Kilic wissen wir ganz genau, er war ein klarer Kritiker der Gülen-Bewegung immer gewesen. Und bei den 3 anderen waren die ursprünglichen Vorwürfe völlig anders. Das war ein gemischter Cocktail an Organisationen, die sie angeblich unterstützt haben oder bei denen sie Mitglieder sein sollten. Und in dem Urteil wurden sie plötzlich wegen Unterstützung der Gülen-Bewegung verurteilt, was vorher in der Anklageschrift überhaupt nicht vorgekommen war und genauso absurd ist wie die anderen Vorwürfe. Und es ist jetzt der Stand so, dass vor dem obersten Gerichtshof steht, dem Kassationshof. Und jetzt in diesem März hat die Staatsanwaltschaft am Kassationshof gefordert, das Urteil gegen Taner Kilic, die 6 Jahre und 3 Monate, zu bestätigen, ohne Angabe von weiteren Gründen, und die Urteile gegen die 3 anderen aufzuheben und zurückzuverweisen, auch ohne Begründung. Das heißt also, wenn der Kassationshof dem folgt, wäre die Verurteilung von Taner Kilic zu 6 Jahren und 3 Monaten Haft rechtskräftig. Sie sprachen noch das PSP-Programm an. Und wir haben in unserer Stellungnahme auch aufgeführt die Verurteilung des Abgeordneten Ömer Faruk Gergerlioğlu, das ist ja auch schon angesprochen worden, der jetzt auch eben verurteilt worden ist wegen
Tweets, Propaganda für eine Terrororganisation, also auch völlig absurde Vorwürfe. Wir haben es in der Stellungnahme geschildert und Sie sprachen das Programm an. Wir würden es sehr begrüßen, wenn der auch Herr Gergolo da aufgenommen wird und auch vom Bundestag da Solidaritätsaktionen kommen könnten. Aktionsplan Menschenrechte haben wir auch schon angesprochen. Ja, ich sagte schon, es sind viele Punkte, die da aufgeführt werden, wo da Reformen angekündigt sind, die, wo letztlich aber man sehen kann, die aktuelle Praxis ist genau das Gegenteil. Und dazu brauchte man, um das zu ändern, braucht man auch keinen Aktionsplan, der ja nun auch innerhalb der 2 Jahren umgesetzt werden sollte. Das könnte man sofort machen, also diese Praxis einstellen. Und in den wichtigen Punkten, ich habe angesprochen das Thema Folter, es wird so getan, als gäbe es sie gar nicht mehr. Und da geht es nicht mal darum, dass da zum Schein Maßnahmen ergriffen werden sollen. Zum Thema NGOs, und das bezieht sich jetzt auch auf Frauenorganisationen zu der Istanbul-Konvention. Man muss sagen, dass eigentlich trotz der ganzen Repressionen es in der Türkei ja auch noch recht aktive NGOs gibt, gerade im Bereich Frauen, die ja auch in Massen auf die Straße gegangen sind nach dieser Austrittserklärung aus der Istanbul-Konvention, was zur Folge hat, dass gegen ganz viele eben jetzt auch Verfahren laufen. Und auch andere Menschenrechtsorganisationen stehen stark unter Druck, sind aber eben weiterhin aktiv. Und ja, auch wie Jan Dündar schon angesprochen hat, es wäre doch sehr wichtig, dass solche Organisationen unterstützt werden, auch offensiv unterstützt werden, sowohl von zivilgesellschaftlichen Organisationen hier, als aber auch von der Regierung mit Besuchen und so weiter. Darf ich noch einen Punkt sagen?
Wir sind einen kurzen Punkt sehr gerne.
Ein anderer Punkt ist, es gibt ja in der Türkei hunderte von Rechtsanwälten im Gefängnis. Und auch da muss ich sagen, bedauerlicherweise, dass da von hiesigen Rechtsanwaltsorganisationen leider wenig Reaktionen kommen. Auch da würde ich mir mehr Solidarität wünschen.
Dankeschön. Dann hat jetzt Jan Dündar das Wort. You have the floor.
Thank you so much.
Das Kurdenproblem ist ein jahrhundertealtes Problem für die Türken. Und das Problem wächst natürlich wegen der Aggression der türkischen Regierung. Das Leugnen der Türken, die Diskriminierung der Kurdinnen und Kurden und natürlich auch die Militärpolitik der türkischen Regierungen in den letzten 100 Jahren haben dazu geführt. Und diese Aggression schafft eine PKK als bewaffnete Organisation, die in den letzten 40 Jahren dazu geführt hat, dass es in den Kriegen zwischen der PKK und der türkischen Armee 40.000 Tote gegeben hat. Also sie einfach nur zu bezeichnen als terroristische Organisation, konnte das Problem nicht lösen. Denn wenn Sie eine Demonstration sehen, wo für die Freilassung von Öcalan demonstriert wird, dann sehen Sie hunderttausende Menschen, die für ihn auf die Straße gehen. Also muss irgendwas nicht stimmen, entweder mit unserer Terrorismusdefinition oder mit dem Ansatz der Regierung gegenüber dieses Problem. Oder die HDP. Ein wichtiger Akteur für die Lösung dieses Problems. Denn mit der Partei lässt sich das Problem aus den Bergen in das Parlament bringen. Das heißt, mit einer politischen Partei, mit der man darüber sprechen kann, dieses Problem thematisieren kann und eine friedliche Lösung für das kurdische Problem zu finden. Und jetzt versucht die Regierung, die HDP zu verbieten, was natürlich natürlich dann automatisch dazu führen wird, dass die Position der PKK noch gestärkt wird. Und die PKK sagt ja selber, man findet einfach in der sogenannten türkischen Demokratie keine Lösung, keine friedliche Lösung. Die einzige Möglichkeit, sagt die PKK, bewaffneter Kampf. Das heißt, das Verbot der HDP würde der PKK noch mehr Vorlauf oder Zulauf verschaffen. Und deswegen ist meine Position, dass man die Haltung der HDP unterstützen sollte. Wir müssten versuchen, was wir tun können, sie im Parlament zu behalten und zu versuchen, eine friedliche Lösung für das Kurdenproblem zu finden. Im nächsten Schritt dann müsste man die PKK auch wieder in das normale Leben integrieren und das Problem dann im nächsten Jahrzehnt lösen. Das ist die einzige Art und Weise. Wir hatten ja in der Vergangenheit mehrere Beispiele dafür, dass das funktionieren kann in der Welt. Sie unterscheiden sich vielleicht nicht so sehr von der Position der IRA oder anderen Teilen der Welt, unterschiedliche Organisationen zugegebenermaßen, aber wir reden doch über eine demokratische Lösung, die wir brauchen fürein altes, tief verankertes Problem. Und ich befürchte, wir verlieren diese Gelegenheit, indem die HDP jetzt verboten wird.
Thank you very much. Herr Herd wäre der Nächste für die AfD.
So, besten Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich bin auch der Meinung, wir verlieren in dieser Hinsicht fast auf die ganze Länge des Frontes. Aber ich habe jetzt ein paar Fragen an die Frau Mirzo. Sie sind doch Syrerin, geboren in Türkei und jetzt leben Sie in Deutschland. Sie kennen zwei Welten. Sie kennen sich da aus und da aus. Aus Ihrer Sicht die Entwicklung in der Türkei. Ich kann das nur aus den Bildern sehen. Ja. Sogar beim Atatürk damals waren die Frauen viel freier angezogen als jetzt. Also ich kann meine Schlussfolgerung daraus ziehen. Was meinen Sie, ist Scharia wirklich da ein Teil der Gesellschaft geworden? Ist sie im Vormarsch oder ist das noch eine Bewegung, die unter Kontrolle ist? Ist die Scharia überhaupt mit dem Grundgesetz und den Menschenrechten, was wir definieren, zu vereinbaren? Kann man das machen? Weil das wäre aus meiner Sicht nicht schlecht. Das Problem verbieten können wir das nicht, aber zusammen fügen vielleicht ja. Unterstützen Sie den Beitritt Türkei in EU und die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen? Ist das möglich jetzt noch unter berücksichtigt der letzten Ereignisse und Entwicklungsrichtung in Türkei? Und welche Rolle spielt die kurdischstämmige Gruppen in Deutschland für die Situation in der Türkei? Das waren die drei Fragen.
Dankeschön. Sie haben das Wort und das Mikro müsste noch an.
Dankeschön. Ich bin in Damaskus geboren, hatte mal zum Osmanischen Reich gehört, Vorgänger der Türkei. Also ja, was der Scharia, den Vormarsch der Scharia in der Türkei angeht, wir sehen es an ein paar Beispielen, gerade eben die Situation der Frauen, dass eben versucht wird, hier das Zivilrecht zu untergraben und Elemente der Scharia zu installieren. Und zwar an zwei Punkten, eben durch den Austritt aus der Istanbuler Konvention, wo eben die Gewalt, vor allem die häusliche Gewalt gegen Frauen quasi legalisiert wird, weil man sagt, das ist eine häusliche Angelegenheit, das ist Privatsache. Da wird eben die Scharia installiert, weil eben im Islam die Züchtigung, also die körperliche Bestrafung der Frau explizit erlaubt ist. Es gibt einen Koranvers, der eben besagt, diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnet sie, verbannt sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Das heißt, durch den Austritt aus der Istanbuler Konvention wird hier den Ehemännern also ein Instrument in die Hand gegeben, das ihnen erlaubt, ihre Frau zu bestrafen, ohne großartig hier strafrechtlich verfolgt zu werden. Der andere Punkt, wo die Scharia langsam Einzug erhält, ist bei der Ehe. Und zwar wurde die sogenannte Imam-Ehe, die Mufti-Ehe legalisiert, Imame können nun auch die Zivilehe schließen, nicht nur Standesbeamte, sondern auch Imame. Das heißt, gerade auf dem ländlichen Gebiet werden leider eben auch Kinderehen geschlossen.
minderjährige Mädchen verheiratet. Das heißt, da wird auch die Scharia installiert, dass eben die Ehe mit Minderjährigen erlaubt wird. Und vor allem, was nicht vergessen werden darf, auch die Mehrehe wird dadurch legalisiert, weil in der Moschee kann ich bis zu 4 Frauen gleichzeitig ehelichen. Und das führt mich, muss ich kurz die Brücke nach Deutschland schlagen. Sogar in Deutschland haben wir die Mehrehe, nicht nur durch den Zuzug aus den islamischen Ländern, sondern auch durch die Imamehe, wo die Moscheen eben die dort geschlossenen religiösen Ehen nicht an die Standesämter weiter vermitteln und auch untereinander kaum kommunizieren. Das heißt, ein tüchtiger, heiratswilliger Mann kann da sogar mehr als 4 Frauen gleichzeitig heiraten. Diese Frauen sind offiziell ledig, die Kinder ohne Vater, wo eben der Staat, das heißt der Steuerzahler, dafür zahlen muss. Und es hat auch eine traurige menschliche Komponente im Falle des Todes des Mannes oder der Scheidung. Also in dem Sinne, wenn sich der Mann eben von diesen Frauen, diesen Familien abkehrt, diese Kinder und diese Frauen eben keinen Rechtsanspruch haben, weil sie eigentlich nicht existieren als Familie. Also da gehört genauer hingeschaut. Sie haben dann noch angesprochen die Scharia, Menschenrechte. Entschuldigung, was war die zweite Frage? Beitritt der EU, in die EU. Ja, gerade in der Anfangszeit, als die AKP mit Erdogan eben in die Regierungsverantwortung kam, hat man ja sehr große Fortschritte beobachten können, was die Menschenrechtssituation angeht. Todesstrafe wurde abgeschafft, die Freiheiten für religiöse und ethnische Minderheiten, also sah besser aus, die Menschenrechtssituation. Aber man kann eben als Beobachter sehen, dass es eigentlich nur ja eine Finte war, um hier den Kriterien zu gefallen und den Fuß in die EU zu setzen. Aber als Erdogan klar war, er kann diese Maßgabe nicht erfüllen, hat er sich dem abgekehrt und fährt eben einen komplett konträren Kurs. Er will Europa schon gar nicht mehr gefallen. Er will seinen konservativen, streng religiösen Wählern gefallen. Er hat die EU in der Hand, eben durch die Flüchtlingspolitik, wo er die Menschen, die dort in Not gestrandet sind, in der Türkei eben als menschliches Faustpfand benutzt gegen die EU. Und ich finde es wirklich beschämend, wie sich die Bundesregierung seit Jahren gegenüber Erdogan verhält und im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz einzieht. Wir verurteilen andere europäische Länder, die einen Schritt zurück machen in Sachen Demokratisierung. Aber bei der Türkei verschließen wir die Augen. Das darf nicht sein.
Dankeschön. Aydan Özus für die SPD hat das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Schirmacher, ich war am Anfang sehr erstaunt fast, muss ich sagen, als Sie noch mal so versucht haben, dieses ganzheitliche Bild der Gesellschaft ja zu machen, also auch vor Erdogan sozusagen die Zeit noch mal mit einzubeziehen. Und ich habe so ein bisschen noch dieses Bild einer Welle, die jetzt also am Anfang, ich sag mal, gerade in den Zeiten anderer Regierungen, wo gerade Frauen, die sich eher sehr traditionell gekleidet haben oder eben ein Kopftuch trugen oder was auch immer, sehr belächelt wurden. Also auch immer so als rückständiger gesehen wurden. Und wir haben jetzt quasi so, die Welle ist dann irgendwann übergeschwappt und man merkt es ja doch bei einigen, die auch sehr offenkundig sagen, also das Kopftuch hat jetzt für sie keine große Bedeutung, aber es ist gerade sehr in, so ungefähr, nicht? Die sich das dann auch aus solchen Gründen teilweise aufgesetzt haben. Haben Sie das Gefühl, damals war ja nun vieles auch im Argen? Also wenn wir an die Militärmacht denken, der tiefe Staat war schon immer, hatte schon immer eine Bedeutung oder war immer schon im Gespräch. Inwiefern kann man sagen, hat sich da jetzt etwas in eine Richtung bewegt und wir haben die Chance wieder quasi auf die Welle in die andere Richtung? Oder haben Sie das, also sind wir heute anspruchsvoller geworden und sehen es deshalb kritischer? Oder haben Sie den Eindruck, nein, da wird jetzt wirklich eben an den Festen der Demokratie so stark gesägt, dass es dann schwierig wird, quasi noch mal daraus etwas wieder, naja, Vernünftiges aufzubauen. Das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber eben doch in die richtige Richtung, Richtung EU, Richtung Demokratisierung zu kommen. Und ich würde diese Frage gern auch an Günter Seufert mitgeben, weil Sie sich ja auch sehr, sehr lange mit der Türkei schon beschäftigen. Und zwar auch noch mal in die Richtung, ich beeile mich, die Kriminalisierung der Opposition, die Sie im Besonderen uns ja noch mal aufgeschrieben haben. Also diese Aufhebung der Immunität, auch in die Zivilgesellschaft hinein. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Entwicklung, die dort immer stärker wird und von der Sie das Gefühl haben, das übertrifft auch wirklich alles, was vorher quasi beispielsweise eben auch vom Militär ja durchaus angsteinflößend in die Gesellschaft hineinging. Es hat in jedem Fall eine andere Qualität. Und mein letzter Satz, das Bemerkenswerte ist ja, dass Erdogan derjenige war, der das abgeschafft hat, um jetzt sozusagen wieder, oder was heißt wieder, jetzt in dieser Richtung eine neue Repression aufzubauen. Vielen Dank.
Danke schön. Professor Schirmacher, Sie haben zunächst das Wort.
Ja, es ist natürlich immer schwierig, über die Geschichte eines anderen Landes so die letzten 100 Jahre rückwärts ein Urteil zu fällen. Und als Deutsche haben wir ja nur keinen Grund zu sagen, wenn nur alle sich so entwickelt hätten wie wir. Trotzdem muss man natürlich im Hintergrund sehen, wenn wir beklagen, dass positive Entwicklungen zurückgedreht sind, dass Erdogan viele Entwicklungen zurückdreht, die er erst selber überhaupt eingeführt hat. Ja? Und nicht eine Freiheitsentwicklung, die vor ihm da war, Stück für Stück zurückgedrängt hat. Ja? Und vorhin kam die Thematik mit dem Kopftuch. Also ich bin aus prinzipiellen Überlegungen der Meinung, dass Zwangsbeglückung der Menschen durch die Regierung weder moralisch ist noch funktioniert. Ja? Und es ist ja nur damals eben so gewesen, also statt dem Fes musste der Hut her. Und es war ja nicht so, dass das jetzt, ich sag mal, eine political correctness war und plötzlich musste man das irgendwie, sondern es gab drakonische Strafen für die das nicht gemacht haben, ja. Alte Leute mussten jetzt also lateinische Buchstaben statt Arabisch verwenden. Ich will nicht sagen, dass das der Türkei nicht gut getan hat. Ich habe das zwar nicht zu befinden, aber das kann ja eine Regierung beschließen. Aber Fakt war eben, es wurde so drakonisch durchgesetzt, dass viele alte Leute, die nicht mehr lateinisch schreiben gelernt haben, nicht mehr schreiben durften. Weil das Alte durften sie nicht mehr verwenden, ja. Und Armenisch nicht mehr, Kurdisch nicht mehr. Und in dieser ganzen Geschichte war dann eben auch noch das Kopftuch verboten worden. Also, dass das jemand also als eine Freiheitsbewegung erkannt ist. Und im Übrigen nur in Klammern gesagt, beim Kopftuch habe ich also meine ganz eigene Meinung. Ich bin der Meinung, man sollte die Frauen überhaupt in Ruhe lassen. Wenn, dann sollte man die Leute bestrafen, die sie zwingen, ja. Das wären also meinetwegen die Männer oder wer immer das ist, die gehören bestraft. Jemand, der gehorsam ist, auch vielleicht, den man vielleicht zum Aufmüpfen kriegen sollte, aber der gehorsam ist, den bestraft man nicht. Ja, wir bestrafen ja auch Kinder, die gezüchtigt werden, bestrafen ja nicht die Kinder, sondern das Gesetz sagt, die Eltern dürfen das nicht und die müssen dafür rangezogen werden. Aber es war halt der Versuch, praktisch per Zwang eine westliche Gesellschaft dabei zu führen, ohne dass es wirklich eine demokratische war. Und ich erinnere mich das muss so vor 12, 15 Jahren gewesen sein, nicht am selben Ort, der stand hier noch nicht, aber auch bei einer Anhörung habe ich gesagt, damals, und das war auch noch große Diskussion, dass meines Erachtens Erdogan so auf die EU gesetzt hat und diese ganzen Entwicklungen durchgeführt hat, weil sein größtes Problem das Militär war. Die Diktatur, die vorher da war. Und er brauchte die EU so lange, bis dieser Machtfaktor abgeschafft war. Und das ist allerspätestens dann mit dem Coup passiert, wo er die Möglichkeit hatte, eben auch den Teil der Armee, den er noch nicht, des Militärs, den er noch nicht unter Kontrolle gebracht hat, völlig aus dem Verkehr zu ziehen. Und seitdem ist meines Erachtens für ihn gar kein Grund mehr da, irgendjemand mit dazu zu holen. Und die EU hat völlig zu Recht darauf gedrängt, dass die Armee in einem Land nicht die letzte Macht haben kann, aber sich meines Erachtens zu wenig gefragt, wofür denn Erdogan dann die Macht haben will, wenn die Armee weg ist. Ja? Und wie gesagt, für mich ist das nur wichtig, sich klarzumachen, wir kommen nicht aus einer freiheitlichen Geschichte heraus, ja, sondern wir haben an ganz vielen Stellen, Iran wäre für mich ein Beispiel, Ägypten etwas verschoben, ja, da wo man Zwangsbeglückung betrieben hat und dachte, wenn man also westliche Normen praktisch von oben herunter durch diktatorische Systeme einführen lässt, würde sich etwas verbessern. Und das ist noch immer in der Geschichte schiefgegangen und hat nur dazu geführt, dass es dann eine Gegenbewegung gab und irgendjemand die unfreie Gesellschaft, die geschaffen worden ist, eben einfach in eine andere Richtung geschoben hat. Übrigens natürlich auch teilweise in unserer eigenen Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, den Menschen in der Türkei, die eben sagen, wir sind nicht Erdogan, denen Mut zu machen, praktisch nicht zu wählen zwischen vor 50 Jahren und vor 20 Jahren, sondern zu sagen, das Kern einer freiheitlichen Gesellschaft ist nun mal die Freiheit und das Kern der Demokratie ist, dass ich die freie Wahl habe. Ja. Und ich glaube, dass es da, also wenn ich in der Türkei unterwegs bin, auch wirklich extrem viele Menschen gibt, die das prinzipiell so sehen. Ja. Und denen wir nur wirklich Mut machen, ich kann das auch alles nur bestätigen, die Rechtsveranstaltung kann ich überhaupt nicht verstehen, warum deutsche Rechtsanwälte, die das gar nichts kostet, sich nicht für Rechtsanwälte in der Türkei einsetzen können, die im Gefängnis sitzen. Ja, macht sich noch gut. Ja, ja gut.
Dankeschön. Herr Dr. Seufert, Sie haben das Wort.
Ja, danke. Ich denke, also weil Frau Özoğlu ja gefragt hat, wird es immer schlimmer oder haben wir früher nur nicht so genau hingeguckt? Ich denke, wir haben früher natürlich wirklich nicht so genau hingeguckt. Also ohne den EU-Prozess und die normativen Erwartungen an Demokratie würde Deutschland und würden auch die anderen europäischen Staaten nicht so in die Türkei gucken, wie wir gucken. Und auch nicht ohne die große türkische Migration nach Deutschland. Als wir den Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei geschlossen haben, gab es zu Recht oder zu Unrecht sehr viel Kritik daran aufgrund der Menschenrechtsstandard oder der schwachen Menschenrechtsstandard in der Türkei. Als wir ähnliche Vereinbarungen geschlossen haben mit Ländern in Nordafrika, gab es diese Kritik so nicht. Das heißt, wir schauen schon viel genauer hin, als wir früher hingeguckt haben, als eben, wie gesagt, noch die Säkularen und die Kemalisten an der Regierung waren. Ich denke, das Zweite ist natürlich, dass wir immer auch mit dem kulturellen Blick gucken, dass wir die autoritären Maßnahmen der Kemalisten ein Stück weit zumindest geduldet haben oder toleriert haben, weil wir hofften, dass mit einer kulturellen Verwestlichung auch eine politische Verwestlichung einsetzen würde. Dass also, wenn moderne Institutionen verschrieben würden, wie das Parlament oder wie moderne Gesetze oder die Abschaffung der Scharia, ein positives Recht, dass dann automatisch auch eine politische Verwestlichung und Demokratisierung einsetzen würde. Wird es jetzt immer schlimmer? Ich denke, wir haben es verpasst, als EU und natürlich auch als Bundesrepublik Deutschland in dem Moment die Demokratisierung der Türkei zu unterstützen, als die interne Dynamik für demokratische Entwicklung in der Türkei erlascht ist. Herr Schirmacher hatte darauf hingewiesen, dass es oder auch andere Redner, dass es natürlich ein Ziel war von Erdogan, mit Unterstützung des Westens, nicht nur der Europäischen Union, sondern auch der USA, mit einer demokratischen Agenda letzten Endes die autoritären Strukturen der Kemalisten auszuhebeln. Das gilt für die autoritäre Justiz, das gilt für die Herrschaft des Militärs. Man kann aber natürlich auch nicht erwarten, dass autoritäre Strukturen sich von selbst demokratisieren. Und es war der Widerspruch zwischen einer gesellschaftlichen Minderheit, säkularen Minderheit, die Macht hatte, und einer gesellschaftlichen Mehrheit, die sich von der Macht ausgeschlossen gefühlt hat, die politische Dynamik in der Türkei ermöglicht hat. Und in dem Augenblick, als die konservative Mehrheit über Erdogan und die AKP an der Regierung war, hatte natürlich diese gesellschaftliche Schicht oder diese Mehrheit der Gesellschaft kein Interesse mehr an einer weiteren Demokratisierung. Und genau in diesem Punkt hat auch dann praktisch ist auch die Dynamik in Europa zum Erliegen gekommen, mit dem Amtsantritt natürlich von Frau Merkel in Deutschland und mit dem Amtsantritt von Herrn Sarkozy in Frankreich. Das hat uns praktisch die Begeisterung genommen und zur gleichen Zeit hat sich die Dynamik in der Türkei abgeschwächt. Ich denke nicht, dass wir haben heute diese Spannung zwischen einer Mehrheit, die sich ausgeschlossen fühlt und Demokratie fordert, und einer Minderheit, die an der Macht ist. Diese Spannung haben wir heute nicht. Heute haben wir eine Regierungspartei, die, was die kulturelle Zugehörigkeit betrifft, auf breiten Schichten in der Gesellschaft ruht. Aber wirklich interessant, nicht mehr auf der Mehrheit. Weil, wie Can Dündar ja gesagt hat, die Zustimmung zu Erdogan bröckelt. Und Erdogan und auch sein konservativer oder sein rechtsradikaler Partner würden heute bei freien und fairen Wahlen nicht mehr die Mehrheit haben. Und die Hoffnung ist wirklich, dass sich zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der Türkei, meiner Meinung nach, Oppositionsparteien, die aus ganz unterschiedlichen ideologischen Richtungen kommen, ganz unterschiedliche Lebensformen vertreten, wie die säkulare CHP, die rechtsnationale Gute Partei und selbst die sehr religiöse Glückseligkeitspartei, geeinigt haben in einem politischen Programm, nämlich Abschaffung des Präsidialsystems, Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie. Und gleichzeitig das und die Tatsache, dass wir in den jungen Generationen eine deutlich andere politische Wahrnehmung haben und deutlich mehr Optionen für gesellschaftliche und individuelle Freiheiten, das ermöglicht uns noch eine gewisse Hoffnung darauf, dass sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren in der Türkei etwas ändert.
Dankeschön. Es gibt auch die Möglichkeit für Abgeordnete oder für Fraktionen, die Redezeit zu splitten. Und der Kollege Peter Heidt für die FDP bat um 15 Sekunden. Also die Zeit läuft.
Ja, vielen Dank. Ich möchte als Rechtsanwalt doch zwei Sätze zu den Anwälten in Deutschland sagen. Soweit Sie die Bundesrechtsanwaltskammer kritisieren, okay. Aber der Deutsche Anwaltsverein hat einiges gemacht, immer wieder auch Erklärungen. Und insofern, da wird auch noch mehr passieren, das weiß ich. Also würde ich an der Stelle bitten, um zu differenzieren, es sind nicht alle Anwälte in Deutschland untätig.
Ich würde für die FDP-Fraktion zwei Fragen richten. Einmal an Frau Teckerl und vielleicht einmal, und Herr Dr. Seufert, Sie, an Sie, weil Sie gerade auch schon daran ansetzten, an Sie beide. Wir haben ja bei den letzten Wahlen und die nächsten Wahlen, die stehen ja irgendwie mehr oder minder quasi vor der Tür. Das sagen einem ja auch Experten. Wir sehen ja, wie die Zustimmungswerte für die AKP und auch für das Regierungsbündnis Erdogan und MHP, wie die schwindet. Wie wirkt sich das aus Ihrer Einschätzung in der großen Community hier in Deutschland aus? Wir haben ja doch bei den letzten Wahlen feststellen müssen, dass doch mehrheitlich, und das haben Sie ja auch, Frau Teckerl, in Ihrem schriftlichen Statement geschrieben, dass ja doch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus Deutschland doch mehrheitlich für die AKP abgegeben wurden. Wie kann man das hier, ich sag mal, begleiten? Weil, also, welche Möglichkeiten, auch welche Verantwortung sehen Sie für uns hier in Deutschland, zumindest auch dafür zu sorgen, dass ein möglichst realistisches Bild besteht? Und eine ganz kurze Einschätzung mit, weil ich das mit einem Kollegen in der vergangenen Woche diskutiert habe, der mir sagte, man sollte vielleicht mal darüber nachdenken, ob man diese Art von Wahlermöglichung in Konsulaten hier in Deutschland weiterhin möglich macht. Es gibt ja kein Recht darauf, quasi hier zu wählen, aber die Auswirkungen, die Konsequenzen ja dann in einem anderen Staat zu haben. Ich bin da komplett unabgeschlossen, aber mich würde Ihre beide Haltung zu dieser Frage interessieren. Und ich würde Frau Tecker zunächst das Wort geben.
Ja, über den Einfluss der Türkei in Deutschland haben wir heute ja schon mehrfach gesprochen. Und ich glaube, insbesondere der Einfluss der türkischen Regierung auf das Leben von Deutschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland kam ja ganz deutlich zum Ausdruck. Also auch was die Wählerschaft anging, also die ja in Deutschland teilweise größer war als in der Türkei. Und ich glaube, an dem Beispiel wird einfach deutlich, dass es Erdogan besser gelungen ist, die Menschen zu erreichen als uns als Mehrheitsgesellschaft. Das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Und dafür gibt es Gründe. Also ich glaube, es hat einmal mit dem Bildungsnotstand zu tun, der eigentlich im Zuge der Gastarbeiteranwerbung schon entstanden ist und bis heute nicht aufgeholt wurde. Es hat was damit zu tun, dass wir de facto bis heute gar keine konkrete, adäquate Einwanderungspolitik betreiben. Also das wird völlig versäumt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil das so ein wichtiges Narrativ ist, und zwar parteiübergreifend. Und das hat Erdogan natürlich die Möglichkeit gegeben, insbesondere deshalb, weil wir ja auch durch die beispielsweise rechtsextremen Gewalttaten der 90er Jahre beobachten konnten, dass gerade Menschen aus der Türkei sich oft nicht sicher gefühlt haben. Und wir haben natürlich auch noch die Geheimverstrickungen mit dem NSU und das Versagen teilweise auch von Staatsgewalt. Das hat Skepsis bewirkt. Nicht zuletzt Hanau beispielsweise, wo Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte zu Tode gekommen sind, weil sie eher aussahen wie ich als wie sie beispielsweise. Und es ist mitnichten so, dass sie sich diesbezüglich akzeptiert gefühlt haben oder als Teil der deutschen Gesellschaft, was, glaube ich, auch mit Identitätsherausforderungen der Mehrheitsgesellschaft zu tun hat. Was bedeutet es heutzutage, deutsch zu sein? Kann man stolz sein auf sein Land? Können wir uns einen weltoffenen Patriotismus erlauben als Antwort auf einen dumpfen Nationalismus? All diese Fragen haben wir ja eigentlich nie so richtig diskutiert. Und ich glaube, dadurch sind halt Hohlräume entstanden. Und im Gegensatz dazu vermitteln die türkischen Staatsmedien vielen Türken in Deutschland, übrigens auch Kurden, also das kann man sozusagen übertragen auf beides, selbst in meinem Umfeld, da wird kaum deutsches Fernsehen geguckt. Also da wird dann geguckt, was sagen die kurdischen Medien, was sagen die türkischen Medien. Und das nimmt Einfluss, ganz klar. Das nimmt Einfluss auch auf die Denkstrukturen, auf die Haltung, auf die Meinung. Dadurch entstehen eben dann eben auch die Feindbilder. Und dadurch wird das eben auch zum identitätsstiftenden Zentrum. Was ist meine Nationalität? Was ist meine Herkunft? Also all das, was wir eigentlich ja überwinden wollten. Also dass die Trennlinien eben nicht da lang verlaufen, bist du Kurde, bist du Türke, bist du Deutsch, sondern welche Wertehaltung macht dich aus? Bist du angekommen oder immer noch da, wo du bist? Und ich glaube, die Zustandsbeschreibung, in der wir uns gegenwärtig befinden, auch in Deutschland, zeigt ja, dass wir nicht nur bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte über Wertefragen diskutieren müssen, sondern auf beiden Seiten. Und die religiösen oder auch die rassistischen Extremisten gibt es auf allen Seiten. Und ich sage mal, da was Vernünftiges gegenzusetzen, da sozusagen auch eine Normalität auch im Austausch der Diskussion. Also ich möchte das gar nicht in Anführungsstrichen rechten Parteien überlassen, über Probleme in der Einwanderungsgesellschaft zu diskutieren. Das können wir selber auch, wunderbar, können wir machen, ohne uns dann wieder den Vorwurf anhören zu müssen, dass wir das machen, weil wir selber extrem sind. Sondern ich glaube, es braucht tatsächlich eine andere Kultur. Und das ist ja auch, wenn Sie mich jetzt schon so konkret fragen, genau der Versuch mit German Dream, die Bildungsinitiative, die wir gegründet haben, wo wir eben sagen, das ist eine Antwort von vielen auf den Rassismus, auf die Entmenschlichung, auf die Identitätsfragen. Denn es geht darum, Identitäten zu bilden, ohne Identität zu werden. Und dafür brauchen wir auch eine Vermittlung als Deutschland der Chancen. Und das muss von oben sozusagen runtergegeben werden, aber auch als Grassroot-Bewegung sich entwickeln. Das wird eine ganz spannende Zeit in den nächsten 20 Jahren. Und ich bin auch gespannt, was die nächste Bundesregierung diesbezüglich zu bieten hat. Ich glaube, ein Integrationsministerium ist zu wenig. Also warum nicht auch mal nachdenken über ein Werteministerium, wo es nicht darum geht, Migrationspolitik für Migranten zu machen, sondern Migrationspolitik und Einwanderungspolitik für Deutschland, wenn Sie mich schon so fragen.
Dankeschön. Herr Dr. Seufert, Sie haben das Wort.
Die eine Frage von Ihnen war eine sehr konkrete Frage. Wahlmöglichkeiten, kann man das zurückdrehen? Ich denke, das wäre kontraproduktiv. Man kann darüber diskutieren, ob das klug war, das einzuführen. Aber das Zurückdrehen würde, glaube ich, genau diese Ausgrenzungserfahrung, von der Frau Tekdal gesprochen hat, verstärken und eher die Fronten schließen. Was das Wahlverhalten betrifft, vielleicht ein paar Punkte. Das Erste, dass es eigentlich generell so ist, nicht nur im deutsch-türkischen und auch nicht nur im europäisch-türkischen Zusammenhang, sondern auch, wenn wir deutsche Auswanderung betrachten nach Lateinamerika, dass, oder die Haltung vieler Leute, die die dann woanders hin ausgewandert sind, ob das jetzt Israeli sind, dass Diaspora-Communities meist konservativer sind als die Leute in der Heimatregion. Das ist, glaube ich, ein generelles Gesetz. Wir haben bei uns im Zentrum haben wir mal eine qualitative Studie gemacht über das Wahlverhalten oder wie Leute sich selbst ihr Wahlverhalten erklären. Und da gibt es drei Narrative. Das eine ist wirklich das, was Frau Tekdal gesagt hat, das Narrativ der Ausgrenzung. Das ist der Bildungsnotstand, das ist Arbeitslosigkeit, das ist das Gefühl, dass man keine Wohnung kriegt oder halt benachteiligt wird im Arbeitsmarkt, wenn man türkischer Herkunft ist. Und das sind natürlich auch die Sachen mit der NSU. Ein anderes Narrativ ist wirklich, dass man mit der AKP auf einer ideologischen Linie liegt, auch sich religiös ihr gehörig fühlt. Und das dritte Narrativ ist eine handfeste Verbesserung konsularischer Betreuung durch während der AKP-Regierungszeit in den letzten ja, fast 18, 19 Jahren. Und wir sehen das ja auch. Es ist also nicht nur eine Rhetorik von Herrn Erdogan, sondern auch, dass er ermöglicht hat, dass die Auslandstürken wählen dürfen, ist nur ein Beispiel dafür, dass es auch eine bessere konsularische Betreuung gibt der Leute, die hier leben. Nochmal zu dem, ja, was Sie gesagt haben, Frau Tekdal, auch die Frage, wie stehen wir als Deutsche zu unserer eigenen nationalen Identität? Ist es vielleicht so etwas, dass wir auch kein Modell dafür haben, für eine positive Bezugnahme aufs Nationale? Das klingt erstmal sehr überzeugend, aber wenn ich in andere Länder schaue, dann ist es nicht so. Also die Franzosen sind ja sehr stolz auf ihr Land, auf ihre Geschichte, auf ihre Nationalität. Und ich denke, dass sie viel, viel mehr Schwierigkeit haben in der Integration von zugezogenen Einwanderern als wir. Also von daher finde ich, dass wir da eigentlich jetzt nicht unbedingt in diese Richtung müssen, dass ein positives, stark ethnisch oder stark unterlegtes deutsche Identität, dass die nicht unbedingt die Integration erleichtert, glaube ich nicht. Aber noch mal kurz zu dem Ausgrenzungsnarrativ. Ich denke, das ist ein Stück weit auch normale soziologische Entwicklung, weil die Bundesrepublik hat, glaube ich, die Erfordernisse oder den erforderlichen Umbau in der eigenen Tradition, im eigenen Verständnis, was sind wir als deutsche Gesellschaft, ein Stück weit vollzogen über die Auseinandersetzung mit den türkischen Einwanderern. Wir haben den Islam als eine Integration einer fremden Religion diskutiert über den türkischen Islam. Wir haben die Frage der Mehrsprachigkeit an Schulen, überhaupt des Sprachunterrichts, der Sprachvermittlung über die türkische Einwanderung diskutiert. Wir haben die Frage der Geschlechterrollen ein Stück weit diskutiert an der Auseinandersetzung mit konservativen Vorstellungen der türkischen Einwanderer. Und in all diesen Diskussionen haben die türkischen Einwanderer sich natürlich als die anderen gesehen, als diejenigen, die sich reformieren müssen, die sich fortentwickeln müssen. Und von daher denke ich, ist es auch ein Stück weit ganz normale soziologische Entwicklung, dass es diese Entfremdungsphase gibt oder gegeben hat. Und wir sollten das, glaube ich, den Hintergrund sehen und nicht in Panik verfallen. Sondern ich denke, wenn die wirtschaftliche Entwicklung sich nicht weiter verschlechtert, dass dann wir mit der Integration vorankommen.
Herzlichen Dank. Jetzt stellt der Kollege Michel Brandt in der Polycom-Konferenz für die Linke das Wort, die Fragen. Und ich gebe ihm das Wort. Noch hören wir Sie nicht. Einmal noch das Mikro checken.
Das Mikro ist an. Hören Sie mich jetzt? Mikro müsste an sein, wird mir angezeigt. Nein? Okay, ich drücke nochmal. Hören Sie mich?
Noch können wir leider nichts hören, aber Sie hören uns.
Immer noch nicht,
das
leider.
Ist schon mal gut.
Ich höre Sie, genau. Ich höre Sie. Mein Mikro zeigt
mir auch an. Mein erster Tipp wäre immer nochmal raus und wieder reingehen. Und ich würde vielleicht, während Sie das versuchen, kurz abwarten und sonst einmal zu den Grünen überwechseln. Wir warten einmal kurz, ein bisschen Zeit gibt's ja.
Geht es jetzt tatsächlich? Hören Sie mich? Hören Sie mich immer noch nicht? Keine Chance? Okay.
Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, in den Saal zu kommen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich würde vielleicht klären Sie das kurz auch mit Ihrer Kollegin in der Fraktion. Und wenn das in Ordnung ist für Sie, Herr Brandt, würde ich zu Frau Bause und den Grünen übergehen. Das Daumen von Ihnen, wunderbar. Frau Bause, Sie haben das Wort.
Ja, danke, das wird sicherlich gleich auch noch funktionieren. Ich habe noch mal eine Nachfrage an Frau Caliskan, was die Situation der Frauen jetzt angeht, nach der Aufkündigung der Istanbul-Konvention. Können Sie denn, also Sie haben ja geschildert, dass es da ja auch rechtliche Versuche noch gibt, das zu verhindern. Aber können Sie denn schon den Abbau von rechtsstaatlichen Verankerungen von Gewalt Rechtsschutz für Frauen in der Türkei beobachten und welche aktuellen und konkreten Fälle von Frauenrechtsverletzungen verzeichnen Sie bereits seit dem angekündigten Austritt der Türkei aus der Konvention? Welche weiteren gesetzgeberischen Schritte erwarten Sie von der türkischen Regierung diesbezüglich? Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Tekal. Vorhin hat Frau Nastic Sie gefragt nach dem Einfluss der grauen Wölfe. Und da hatten Sie, glaube ich, keine Zeit mehr drauf zu antworten. Sie haben das ja in Ihrem Eingangsstatement auch geschildert, wie Sie persönlich bedroht wurden und werden. Vielleicht könnten Sie da auch noch mal einen weiteren Einblick geben. Wir haben die Resolution des Deutschen Bundestages dazu. Sie meinten, das sei noch nicht so wirklich implementiert. Ich finde es wichtig, dass Sie uns dazu vielleicht noch mal ganz konkrete Hinweise geben.
Vielen Dank. Frau Charles-Kahn, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Mehrere Fragen auf einmal, Frau Bause. Ich versuch's. Also zum einen muss man vielleicht noch mal sagen, die Türkei hat eigene gute Gesetze gegen häusliche Gewalt. Und viele Paragraphen aus der Istanbul-Konvention sind schon zu nationalem Recht geworden in der Türkei. Also es ist schon umgesetzt auf der nationalen Ebene. Woran es krankt, ist aber, dass es eigentlich eine fehlende Achtung und eine fehlende Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen, dieser Hilfeleistungen für Frauen und Mädchen in der Türkei gibt. Und man kann das zum Beispiel, also wenn ich die Social Media verfolge in der Türkei, dann sehe ich, es gibt sehr viele Frauen, die jetzt tot sind, die versucht haben, mehrfach Anzeige zu erstatten. 10-mal, 20-mal. Ich habe die Zahl 60, 70 gesehen. Sie sind immer wieder zur Polizei und haben gesagt, sie werden von ihrem Ex-Partner, von ihrem Ex-Mann, von ihrem gegenwärtigen Partner gestalkt, gewalttätig behandelt, beleidigt, vergewaltigt, geschlagen. Und diese Frauen werden bei der Polizei nicht gehört, weil in der Türkei, dieser Satz ist eben auch eben noch gefallen, ist häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie eine Familienangelegenheit. Und so tickt nach wie vor die türkische Polizei, die Justiz, die Strafverfolgungsbehörden. Das ist eigentlich das größte Problem, was in der Türkei gerade aktuell passiert. Wurde schon angesprochen, dass zum Beispiel Täter von Kindesmissbrauch leichter begnadigt werden können. Es wird gerade über das Unterhaltsrecht von Frauen, von einer Männerlobby innerhalb der Türkei, das wird angegriffen. Also eigentlich haben Frauen einen sogenannten Bedürftigkeitsunterhalt, ein Recht darauf. Gerade wird versucht, das gesetzlich zu verändern, sodass Frauen und Kinder sehr begrenzt Unterhalt bekommen können von ihren Ex-Partnern. Und ich hatte eben gesagt, es sind nur 33% der Frauen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und das wird auch nicht gefördert von der Regierung. Das heißt, da schließt sich der Kreis. Dann gibt es den Vorstoß für ein Gesetz mit der Ehe für mit den Vergewaltigern für minderjährige Mädchen oder junge Frauen. Das Heiratsalter würde auf 16 herabgesetzt werden. Das ist auch in der Debatte. Dann überhaupt sexuelle Handlungen mit Kindern sollen legalisiert werden und das Alter der Kinder dafür auf weniger als 15 herabgesetzt werden. Das hatte Frau Milso eben auch schon gesagt. Und ein ganz großes Problem ist, dass Gewaltverbrechen, die strafverfolgt werden sollen, zum Beispiel sexueller Missbrauch an Kindern oder Vergewaltigung, die brauchen ganz, ganz konkrete Beweise, damit, und zwar auf staatlicher Seite, damit sie strafverfolgt werden können. Und es gibt ein großes Stigma, die Frauen schämen sich. Frauen, die an die Öffentlichkeit gehen, werden beschuldigt, dass sie selber schuld sind, dass sie diese Art von Gewalt erfahren. Das heißt, darüber liegt ein ganz großer Mantel von Scham und Stigma. Und die andere Seite ist Staat und Politik haben auch dieses Bild von Frauen und Männern, wie sie sein sollen, wie Herr Erdogan das auch vertritt. Das trifft sich auch. Außerdem gab es ein Grundrecht auf Familienmediation. Das soll auch abgeschafft werden. Das ist auch sehr wichtig. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn die Türkei sowieso alles in nationalem Recht umgesetzt hat, ne, warum ist die Istanbul-Konvention überhaupt dann wichtig? Aus meiner Sicht ist sie wichtig, was ich vergessen habe zu sagen, es gibt ein neues Gesetz, Sie hatten ja nach neuen Gesetzen gefragt, ein neues Gesetz, was Geistliche befugt, in den Provinzen und in den Bezirken zivile Eheschließungen vorzunehmen. Und das wird natürlich den Anstieg von Kindes- und Zwangsehen beschleunigen in der Türkei. Also da sehe ich ein ganz großes Problem. Und das muss auch benannt werden, also auch von Partnern, die mit der Türkei zusammenarbeiten. Inzwischen, also seit 2018, gibt es eine Zahl, dass mehr als ein Viertel der Frauen und Jungfrauen und Mädchen, wollte ich fast sagen, vor ihrer Volljährigkeit bereits verheiratet sind. Ein Viertel. So, die Istanbul-Konvention ist nach wie vor wichtig, wenn auf der nationalen Ebene Schutz und Rechte immer weiter abgebaut werden für die Hälfte der Bevölkerung in der Türkei, dann wird es umso wichtiger, dass es ein internationales, völkerrechtliches Standbein gibt, worauf sich diejenigen in der Türkei, die eine moderne Türkei haben wollen, darauf beziehen können und von dort auch Unterstützung und Hilfe bekommen.
Dankeschön, Frau Tecker. Dann haben Sie das Wort.
Wir haben eben über die Chancen gesprochen, die die Einwanderungsgesellschaft durch die Pluralisierung mit sich bringt. Aber die Pluralisierung der Gesellschaft, religiös, ethnisch, kulturell, sorgt auch für Rassismus. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, gerade für die politischen Entscheidungsträger, dass der Rassismus in verschiedenen Gewändern daherkommt. Es gibt nicht nur den deutschen Rassisten, es gibt auch den türkischen Rassisten, es gibt auch den kurdischen. Und ich glaube, diese Form des Extremismus muss mit derselben Toleranzgrenze bekämpft werden, wie wir das machen sollten, wenn das ein uns bekannterer Rassismus ist. Und es ist wichtig zu wissen, dass diese Gruppierung der Grauen Wölfe, die auch als Ülkücü Bewegung ja bekannt ist, in Deutschland 18.500 Anhänger hat und damit die stärkste rechtsextreme Strömung ist hierzulande. Es bestehen engste Verbindungen zur MHP. Wir haben eben über den verlängerten Arm gesprochen, von der Politik, die sozusagen aus Ankara betrieben wird. Und es sind sehr viele gewaltbereite, unzufriedene Jugendliche. Das heißt, wir haben ja auch mit einer Organisation zu tun, die sich mit uns anlegt sozusagen und uns herausfordert und uns versucht, unsere Jugendlichen wegzunehmen. Und da auch nicht davor scheut, mafiöse Strukturen anzuwenden. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als Menschenrechtsaktivistin bin ich es gewohnt, auch angefeindet zu werden. Das ist, gehört dazu. Ich akzeptiere das nicht mehr als Berufsrisiko, dass ich mich nicht dagegen wehren kann. Aber die Art und Weise, wie ich sozusagen auch mit was für einem Klarnamen und Offenheit ich angegriffen worden bin, dass ich die Nächste bin, hat mich doch wirklich sehr schockiert. Und ich habe das auch an den Reaktionen meines Umfelds gemerkt, weil eben so viele Menschen hier auch davon, sage ich mal, infiziert sind, dass das wirklich auch eine Gefahr werden kann. Und wenn Menschenrechtsaktivisten schon anfangen, darüber nachzudenken, wie ist das dann für eine ganz normale Teile der Bevölkerung, also dieses Angst und Schrecken, was damit auch verbreitet wird und um sich greift. Ich glaube, das kann nicht gesund sein für uns als Gesellschaft. Und ich habe das erste Mal wieder seit Monaten Anzeige stellen müssen, und zwar mehrfach, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe über die sozialen Medien. Und wie gesagt, die Drohung kriege ich nicht in Türkisch, ich kriege sie in Deutsch geschrieben von Menschen, die perfekt Deutsch sprechen, aber Bildung schützt vor Extremismus nicht. Da würde ich Ihnen auch widersprechen. Ich finde, das kann man auch nicht vergleichen, beispielsweise mit der Situation in Frankreich. Da haben wir ja auch die Banlieues, wo diese ganzen Probleme entstanden sind. Und da hat mitnichten eine gelungene Integrationspolitik stattgefunden, auch aufgrund der ganz anderen Kolonialgeschichte. Aber um nochmal zurückzukommen zu den Grauen Wölfen, hat es ja schon Versuche gegeben, wo die Grünen auch mit beteiligt waren, unter Frau Mihalic, mit Herrn Özdemir beispielsweise. Und Sie müssen sich mal angucken, was da stattfindet. Auch die Entstehung von Feindbildern von Spitzenpolitikern wie Cem Özdemir, dem dann teilweise unterstellt wird über Social Media, dass er einen antimuslimisch, antiarabischen Rassismus bedient. Das machen die Medien auch teilweise aus der Türkei. Also RT Türkisch beispielsweise, die beherrschen auch das Spiel von Social Media. Da werden dann die Sharepics erstellt und so weiter. Das gehört im Grunde genommen alles zusammen und ist nicht losgelöst voneinander zu verstehen. Und es geht wieder darum, dass es wichtig ist, dass wir nicht zulassen dürfen, dass die Extremisten, egal woher sie kommen, Überhand gewinnen und unsere Jugendlichen erreichen. Und da, glaube ich, haben wir andere Möglichkeiten. Also gerade Sie als politische Entscheidungsträger, da eben auch Verbote durchzusetzen und allein das auszusprechen, ist für mich dann auch schon wieder eine Gefahr, weiß ich auch. Und das gibt viele, die sich das nicht mehr trauen zu sagen, ehrlicherweise. Und deswegen, glaube ich, müssen wir letztlich eben auch den Erfahrungen, die wir jetzt auch machen und den Konsequenzen müssen wir jetzt auch wirklich Taten folgen lassen. Und ich weiß nicht, ob dieser Vergleich jetzt hinkt, aber die NPD, die ist trotzdem genauso schlimm. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber die hat 3600 Mitglieder. Also ich möchte, dass Sie wissen, dass diese 18.500, das sind viele, viele Menschen. Und ich glaube, wir brauchen generell auch einen Umgang mit Rassismus, Entmenschlichung, Extremismus, und zwar jedweden, egal wo er herkommt. Also dass da auch Ideologien keinen Sinn machen, das haben wir ja bei dem Nahostkonflikt beispielsweise auch gemerkt, dass das wirklich eine Herausforderung ist, das auch entsprechend zu adressieren, weil die Jugendlichen, ich möchte es nochmal auf die Straße runterbrechen, die sind emotionalisiert. Sie fühlen sich dann natürlich auch angegriffen und wir müssen da ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir Menschen erlauben, für ihre Belange in Palästina auf die Straße zu gehen und Menschenrechtsverletzungen anzuprangern, ohne dabei antisemitisch zu sein. Und das ist die Gemengelage, in der wir uns an ganz vielen Schluss? Punkten befinden. Danke.
Dankeschön. Es gab die Klärung, dass der Kollege Brandt die Fragen an Frau Nastic übergeben hat und die hat jetzt für Die Linke das Wort.
Ja, vielen Dank. So ist das halt mit der Technik, besonders im Bundestag, wenn bestimmte Walls eingerichtet sind in Geräten aus Sicherheitsgründen, die dann eben auch Mikrofone und Kameras betreffen. Ich würde gerne meine Frage an Herrn Dündar stellen. Aber bevor ich diese stelle, würde ich doch gerne eine Richtigstellung nochmal sagen. Auch wenn Herr Michael Brandt aus Fulda hier nicht mehr anwesend ist, die Unterstellung, Die Linke würde sich in nur eine bestimmte politisch-extremistische Ecke orientieren, weisen wir zurück. Die Linke als Partei und wir als Fraktion stehen an der Seite der Demokratinnen und Demokraten in der Türkei, unabhängig ihres Glaubens, Sexualität, Herkunft oder Sonstigem. Wir sind eben nicht diejenigen, die unter anderem seit vielen Jahren und Jahrzehnten Deals, unter anderem wie den Türkei-Deal mit Erdogan ausgehandelt haben. Wir sind nicht diejenigen, die Waffenexporte an ihn unterstützen, befürworten oder gar politisch in irgendeiner Form durchführen. Und solche Anwürfe weisen wir zurück. Jetzt zu meiner Frage. Dieses Jahr, Herr Dündar, nähert sich ja der traurige Geburtstag, der fünfjährige des Türkei-Deals. Das sind 5 Jahre an Menschenrechtsverletzungen, Menschen, die ihr Asylrecht in Deutschland und der Europäischen Union nicht wahrnehmen können, durch diesen Deal daran gehindert werden. Menschen, die im Mittelmeer sterben vor der tödlichsten Grenze der Welt, nämlich im Mittelmeer. Es wurde hier auch heute angesprochen schon, dass das ja auch ein Mittel der Politik für Erdogan ist, als Unterstützung seiner Macht. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Welche strategischen Ziele sehen Sie dahinter seitens der Europäischen Union, aber auch von Erdogan selbst? Und halten Sie vielleicht Ideen für Alternativen zu diesem, ja, wie als Linke sagen, dreckigen Deal, der die Menschenrechte mit Füßen tritt?
Mr. Dündar, you have the floor.
Thank you so much. EU-Erdogan relationship has a history and it's really interesting to see how it changed year by year.
Geschichte, weil sie sich von Jahr zu Jahr ändern.
Erdogan
hat seine politische Karriere begonnen als Unterstützer der Europäischen Union. Er hat immer versucht, auch die Unterstützung der europäischen Länder zu gewinnen, um mit der Armee zurechtzukommen. Das war sein politischer Kampf seiner Zeit. Herr Seufert hat das auch erwähnt. Und er hat immer versucht, dann sich von der Armee zu befreien, also in der politischen Arena, hat versucht, sie in ihren Kasernen zu halten. Und da hat er in Form von Europa einen Partner gefunden, als Kampfverbündeten. Und deswegen hat er dann auch die westlichen Länder in diesen Kampf mit eingebunden auf seiner Seite. Und im Endeffekt hat er auch Erfolg damit gehabt. Das heißt, die Armee war aus der politischen Arena verbannt, der türkischen Politik. Und dann brauchte er auch keine Unterstützung der Europäer mehr, nachdem das geschehen war. Dann hat er sich eher Russland zugewendet und hat dort versucht, dort einen neuen Partner zu finden, der ihm doch ganz ähnlich ist in vielerlei Hinsicht. Aber wirtschaftlich ist es natürlich so, dass er die Europäische Union immer gebraucht hat. Aber plötzlich brach der Syrienkrieg aus und das hat ihm natürlich für seine politischen Ambitionen eine Chance gegeben. Der Flüchtlingsdeal, das Flüchtlingsabkommen hat ihm insofern natürlich dabei geholfen, als Grundlage für die Beziehung mit den Europäern. Warum? Denn in dem Abkommen war vorgesehen, dass er versprochen hat, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, den Flüchtlingsstrom zu unterbinden, und die Europäer im Gegenzug haben versprochen, ihn dafür zu bezahlen. Natürlich ist das nicht so schriftlich formuliert worden in diesem Abkommen, aber das Versprechen war, dass man sich sehr deutlich seitens der Europäer darauf konzentrieren will, dass diese Aggression beobachtet wird. Also in den verschiedenen Berichten zur Türkei ist das formuliert. Zum Teil nicht ganz offensichtlich, zum Teil auch einige Formulierungen, die etwas verklausuliert formuliert worden sind, nicht in Bezug auf Erdogan. Soll aber heißen, dass dieses Abkommen ihm nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch sehr geholfen hat. Für die Geflüchteten natürlich nicht. Sie haben sich eher als Geiseln empfunden, die von Erdogan eingesetzt werden, um noch mehr Geld zu erpressen. Nun versucht die deutsche Bundesregierung, dieses Abkommen zu erneuern. Aber die einzige Alternative wäre natürlich, dass die Europäer sich um diese Menschen kümmern. Und nicht nur jemanden Geld dafür bezahlen, dass die Geflüchteten außerhalb des Kontinentes bleiben. Denn auf diese Art und Weise unterstützt man natürlich nicht nur Erdogan, sondern es setzt sich eine Situation fort, in der diese Geflüchteten weiter Geiseln bleiben und das Problem selber aber nicht gelöst wird, nämlich das Syrien-Problem. Die Türkei hat immer wieder Waffen dorthin geliefert an diese radikalen Gruppierungen, die wiederum natürlich dann die Migrationsflüsse weiter anheizen. Und dann diese Immigranten in der Türkei zu nutzen, dafür einzusetzen, um eine Vereinbarung mit den Europäern zu finden, ist natürlich in jeder Hinsicht immer nur hilfreich gewesen für Erdogan, ihm also an der Macht zu halten. Das heißt, das Einzige, was die Europäer machen sollten, ist, diese Last gemeinsam zu tragen. Ich sehe hier gar keine andere Alternative, befürchte ich. Also diese Intention andererseits kann ich in Europa nicht sehen im Moment. Vielen Dank.
An alle Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt am Ende unserer zweiten Fragerunde und in knapp 10 Minuten würde ich jetzt vorschlagen, dass wir keine weitere Runde in irgendeiner Form versuchen, noch auf den Weg zu bringen. Wir haben aber noch eine Wortmeldung von Frank Heinrich zum Abschluss, nicht im Rahmen der Fragerunde, wie er mir mitteilte, sondern quasi als Dienstältester in diesem Ausschuss, denn das ist unsere letzte öffentliche Anhörung in dieser Legislaturperiode und auch die letzte offizielle zumindest Sitzung im Menschenrechtsausschuss. Und deswegen gibt Frank Heinrich noch ein paar Statements ab. Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank. Also das Bild, was wir jetzt abgeben, gerade bis hin zu geografisch buchstäblich hier im Raum, ist einfach ein schöner Abschluss unserer Arbeit. Wir sind von Ihnen als die Sachverständigen umringt, wie so eine Wolke von Zeugen, gibt es so einen Begriff in der Bibel, die uns ja ihre Fachkompetenz tatsächlich mit auf den Weg geben. Frau Deckerl, Sie haben das mehrfach so gesagt, wie wir als politisch Verantwortungsträger sein sollten. Und ich wollte das jetzt am Ende der 80. Sitzungswoche der Legislatur einfach mal als Dank Ihnen sagen. Ich möchte als Zweites aber auch Danke sagen, wir sind jetzt noch von allen Parteien hier vertreten. Ich glaube, wir haben alle, nicht nur heute, eine ganze Menge gelernt. Und ich nehme dieses gegenseitige Wertschätzen am gleichen Strang ziehen wie nicht viele andere Ausschüsse, einfach als auch ein tolles Ringen wahr. Wir sind gewissermaßen so ein bisschen Überzeugungstäter. Und ich möchte einfach auch gutes Gelingen wünschen, wer wieder kommt. Und ich lade dich natürlich herzlich ein, dass wir wieder miteinander hier ringen im November. Aber ich möchte der Vorsitzenden Danke sagen. Also für einen Einstieg, so wie er dir und ja gelungen ist, ja, bitte, muss ich wirklich sagen, Chapeau inhaltlich, wie eine solche Sippe wie uns, die ja doch eben auch Überzeugungstäter sind, zusammenzuhalten, einen Tonfall zu halten, Ausgleich zu schaffen. Klasse. Wenn es uns wieder so gelingt, dann folge ich dir in diesem Sinne gerne wieder. Also, als Dienstältester unserer Vorsitzenden wollte ich Applaus, aber das habt ihr ja gerade schon erzeugt. Einen guten Sommer insofern.
Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich den Worten auch anschließen. Ich habe es fast vergessen, dass es irgendwie schon die letzte Sitzung ist, obwohl wir irgendwie noch so mittendrin in allem sind. Erstmal an dieser Stelle, jetzt endet der Teil der öffentlichen Anhörung nur für alle, die jetzt quasi das Gefühl haben, sie verpassen noch etwas Inhaltliches. Das ist nicht mehr der Fall. Ich möchte ganz herzlich im Namen des Ausschusses, wie auch in jeder anderen öffentlichen Anhörung, unseren Sachverständigen danken. Denn genau darauf sind wir ja angewiesen. Ich glaube, das ist heute auch noch mal ganz deutlich geworden. Frank Heinrich hat es auch noch mal betont. Wir sind ja gar nicht die Expertinnen und Experten für alles, was hier so entschieden wird, sondern wir sind ja darauf angewiesen, von Ihnen zu hören, aus Ihren entsprechenden Fachgebieten auch mitzulernen und dann unsere politischen Entscheidungen darauf basierend besser erklären zu können. Und an der Stelle vielen Dank auch, dass diese letzte öffentliche Anhörung auch in doch so starker Präsenz auch von Ihnen als Sachverständigen möglich war. Wir hatten ja Anhörungen, da waren quasi alle Sachverständigen virtuell zugeschaltet und das war einfach auch anders. Und ich glaube, wir haben es alle sehr geschätzt, dass Sie hier wieder im Saal waren, weil es doch auch die Art ist, wie man am besten kommunizieren kann. An der Stelle natürlich herzlichen Dank auch an die Verdolmetschung. Auch das gehört dazu, an die Technik. Wir hatten heute so gut wie nichts an herausfordernden Situationen zu lenken oder Sie vielmehr. Das haben wir auch schon ganz anders gehabt. Und natürlich, last but not least, an die stillen Heldinnen und Helden dieser Organisation. Und das ist das Ausschusssekretariat. Da komme ich gleich noch zu einem Punkt. Also an Herrn Hummel, der gerade ein Praktikum im Ausschusssekretariat macht, an die Leitung, Frau Dr. Lübbe, Frau Dr. Tepasse, Frau Winzek, die gerade nicht da ist, aber auch die Fäden im Hintergrund zusammenhält und natürlich Frau Strube. Und Frau Herold, ich wäre so nicht in der Lage gewesen, auch das, Herr Heinrich, Sie wissen, dass alle, wenn man hier einen neuen Job übernimmt, zu übernehmen, wenn man nicht im Hintergrund tatkräftige Unterstützung hat, die einem doch so sehr genau erklärt, wie bestimmte organisatorische Dinge hier zu laufen haben oder wie sie erwartet werden. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, auch diese Anhörung mit Ihnen zu leiten. Und es war eine ganz große Ehre, auch diesen Job übernehmen zu dürfen für diesen Zeitraum. Und ich glaube, dass der Ausschuss gemeinschaftlich wirklich hervorragend gearbeitet hat. An der einen oder anderen Stelle gibt es inhaltlichen Knatsch. Ich glaube, das gehört dazu. Und trotzdem möchte ich mit den Worten von Frank Heinrich anschließen. Herzlichen Dank an Sie alle sagen für die tolle Zusammenarbeit. Und ich glaube auch, das zeichnet uns hier aus. Wir sind Überzeugungstäterinnen. Und das, glaube ich, eint uns hier. Wir streiten nicht über, und das waren, glaube ich, fast meine ersten Worte hier im Ausschuss, nicht über das Ob von Menschenrechten, sondern wie wir sie am besten gewährleisten und schützen können. Ich glaube, das machen wir alle weiter. Ich wünsche Ihnen noch eine ganz erfolgreiche Sitzungswoche und einen wunderbaren Sommer mit aufschlussreichen Diskussionen, die wir ja weiterhin führen werden. Wir sind ja alle noch nicht weg und kommen hoffentlich auch alle irgendwie wieder. Und an der Stelle schließe ich die Sitzung, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.